Chris Bolton!
Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 71 vom 31. März 2021. Heute haben wir wieder einen Gast und zwar Sönke Sievers von Magenta Sport. Hallo Sönke, herzlich willkommen bei NEL und schön, dass du Zeit für uns hast.
Ja, hallo zusammen, danke für die Einladung.
Und an meiner Seite, wie üblich, Michael Weber. Hallo Micha.
Ja, gute Gunnar. Servus Sönke Sievers und hallo liebe Hörer.
Ah, da hat er sich schon den ganzen Abend drauf gefreut.
Ja, klar.
Ja, das heutige Gespräch hatte ich ja in unserer letzten Folge den Hörern schon angekündigt. Und vermutlich kennen auch die meisten deinen Namen, Sönke, wenn sie regelmäßig Drittliga auf Magenta Sport schauen. Du bist Kommentator, Moderator und auch Redakteur, aber auf die einzelnen Rollen gehen wir gleich ein. Möchtest du dich vielleicht selbst kurz vorstellen und erzählen, wie dein Weg zu Magenta war?
Ja, es tut mir natürlich leid, das ist das Erste, was ich sagen muss, dass ich dich gleich erstmal korrigieren muss, Gunnar, weil ich nur Kommentator und Redakteur bin, ja, also mit meinem Gesicht, da halte ich mich da meistens hinter der Kamera auf, bin kein Moderator, und klassisches Radiogesicht. Das füllt mich auch aus. Ja, Sönke Sievers, komme eigentlich aus Goslar, aus Niedersachsen. Dort bin ich 1990 geboren und bin dann zum Studium vor 10 Jahren nach Mainz gekommen und habe dort studiert, wohne da und bin im Hauptberuf tatsächlich bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beschäftigt als Redakteur. Nebenbei kann man eigentlich nicht sagen, ich mache auch zusätzlich dritte Liga bei Magenta Sport. Mhm.
Wie teilt sich das so grob auf, wenn du sagst, du bist hauptberuflich bei der FAZ?
Das teilt sich so auf, dass ich mehr oder weniger eine 6- oder 7-Tage-Woche habe.
Okay.
Ich bin schon 40 Stunden die Woche da Vollzeit angestellt in Frankfurt und bereite mich vor oder nach der Arbeit auf meine Einsätze vor bei Magenta.
Okay, ja, das klingt nach einem ausgefüllten Wochenprogramm.
Ja, Langeweile habe ich selten.
Ja, dann schön, dass wir dich heute Abend so antreffen. Vielleicht, die Frage hatte ich eigentlich für später, aber die passt vielleicht gerade ganz gut an der Stelle. Du hast gesagt, du hast diese Woche Urlaub. Von daher hast du auch ganz gut Zeit, dass wir jetzt hier so ein bisschen gemütlich plaudern. Musst du deinen Urlaub dann auch so ein bisschen so nach dem Spielplan dann legen oder ist das jetzt völlig unabhängig davon?
Also dadurch, dass es eben nicht mein Hauptberuf ist, die Spiele zu kommentieren oder zu begleiten, bin ich da, glaube ich, ein bisschen schmerzbefreiter als die Kollegen, die deren hauptsächlicher Broterwerb das ist. Mhm. Ich habe mir jetzt dieses Jahr gesagt, also ich habe bis vergangenes Wochenende oder vorvergangenes Wochenende wirklich eben jedes Wochenende ein Spiel gehabt, teilweise auch unter der Woche. Und und deswegen habe ich jetzt gesagt, so Ostern, da sage ich jetzt mal, okay, macht mal kurz ohne mich. Und ich muss dazu sagen, wir haben jetzt, glaube ich, den 29. Spieltag oder 30. Spieltag, der vor der Tür steht. Ich bin nicht jedes Wochenende dabei. Das würde natürlich mit dem Privatleben auch überhaupt nicht funktionieren. Ich habe jetzt in dieser Saison bislang 20 Einsätze gehabt, 20 Spiele gemacht. Heißt nicht jedes Wochenende. Ich sage immer so, jedes zweite ungefähr bin ich dabei, wobei die Rechnung jetzt nicht ganz aufgeht. Aber ja, so plus minus.
Ich hatte auch gerade überlegt, inwieweit du dich dann über englische Wochen freust bei einem Vollzeitjob und dann, oder ist das dann eher so dass du dann sagst, da bin ich dann, stehe ich dann nicht zur Verfügung.
Ja, in der Regel nicht. Also, weil das ja dann wirklich bedeuten würde, ich müsste Urlaub nehmen, um zu arbeiten. Und das mache ich in der Regel nicht. Wenn ich jetzt mal irgendwie einen Ausgleichstag habe oder so, dann kann das schon sein, dass ich, wenn ich da einen Sonntagsdienst gemacht habe und dafür einen Ausgleichstag bekomme, dann kann das schon mal sein, dass ich dann sage, okay, ich mache das, weil es ja eben auch Spaß macht, natürlich, ja, das ist ja eh meine Hauptmotivation, aber das ist nicht die Regel.
Mhm. Genau, was so der zweite Teil meiner Frage war, wie bist du denn da zu Magenta gekommen? Das ist jetzt, ich sag mal, gerade für Leute so aus dem schreibenden Bereich jetzt vielleicht nicht unbedingt der naheliegendste Weg, oder? Also ich denke, viele deiner Kollegen sind wahrscheinlich, haben Radioerfahrung. Hast du auch sowas gemacht oder wie bist du dazu gekommen?
Also den Königsweg, wie man das wird, gibt es ja nicht. Also es gibt immer mehrere Wege sozusagen, da irgendwie hinzukommen. Bei mir war es auch diese klassische Geschichte, dass ich als kleines Kind schon im Wohnzimmer gesessen habe und die Spiele kommentiert habe. Das war Mitte der 90er, als die deutsche Nationalmannschaft, die Spiele der deutschen Nationalmannschaft nicht so viel Vergnügen gemacht haben. Deswegen war das wahrscheinlich eine ganz gute Abwechslung dann da, dass ich das irgendwie einigermaßen unterhaltsam vielleicht noch gestalten konnte.
Hast du es für deine Familie aufgepeppt, wenn
genau.
Wenn unter Berti wieder ganz großer Fußball geboten wurde.
Genau, wenn sie sich da einen zurechtgerumpelt haben. Mhm. Nein, und dann war das irgendwie klar, dass ich das machen will. Und dann, wie das im Journalismus ja eigentlich üblich ist, macht man Praktikum um Praktikum. Mhm. Und über diese Umwege bin ich dann noch zu Magenta gekommen, weil ich 2014, ich will jetzt gar nicht zu sehr vom Krieg erzählen, aber 2014 habe ich ein Praktikum gemacht in Leipzig beim Mitteldeutschen Rundfunk im Zuge meines Studiums, weil ich komme ja aus dem ehemaligen Zonenrandgebiet sozusagen und da, das kennen die Hörer bestimmt auch, die legendäre Sendung Sport im Osten. Mhm. Und das war für mich, der 5 Programme zu Hause hatte, war das eigentlich die Möglichkeit, Fußball zu gucken, ja. Weil die haben ja schon wirklich immer eine überragende Berichterstattung und eine sehr umfangreiche Berichterstattung gemacht über den mitteldeutschen Fußball. Und deswegen war das so meine Anlaufadresse, damals 2014. Und da bin ich da irgendwie so reingeschlittert. Und dann war ich auch im Anschluss an dieses Praktikum war ich mehr oder weniger Südwestbeauftragter, sage ich mal, für den Mitteldeutschen Rundfunk in Sachen Dritte Liga, weil es gab immer schon so eine gewisse Dichte von Mannschaften aus dem Südwesten und aus Mitteldeutschland. Ja, also ich sag mal, damals noch Stuttgarter Kickers, Stuttgart 2, Groß Asbach, ja, und gleichzeitig eben auch Halle, Zwickau, Jena und so weiter. Und wobei sich der Südwesten dann auch erstreckt hat, durchaus hoch bis Münster und Lotte. Und da war ich dann oft als Interviewer im Einsatz. Mhm. Und auf einer von diesen Produktionen habe ich dann irgendwann aufgeschnappt, dass es hieß, naja, jetzt haben wir ja bald die Rechte nicht mehr, dann hat das ja die Telekom. Und da habe ich gesagt, aha, das ist ja interessant. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert, wer das dann künftig macht und habe mich da ganz klassisch initiativ beworben und habe mich dann mit dem Redaktionsleiter, mit dem Jan Willers, klassisch in Frankfurt am Flughafen getroffen.
Ah, ich dachte an eine Autobahnraststätte vielleicht.
Ja, genau. Also Autobahnraststätte wäre jetzt wirklich mit Bockwürstchen und Senf. Nee, es war, aber ich finde es auch nicht schlecht. Frankfurt Flughafen ist auch okay. Mhm. Und da haben wir uns dann getroffen und dann haben sie hier gerade zufällig noch einen gesucht in der Region und dann durfte ich das machen und eben kommentieren einerseits und das Redaktionelle andererseits. So haben wir uns ja auch kennengelernt, Gunnar.
Genau. Die sind da tatsächlich, das ist schon so mit Absicht, dass die Leute so ein bisschen übers Land verteilt sind, dass die dann sozusagen so wie ihre zuständige Region haben. Ist das so ein bisschen so gedacht?
Genau, also Betonung dabei auf Region und nicht auf Verein, ja. Also, aber klar, grundsätzlich macht es jetzt keinen Sinn, wenn ich aus Mainz jetzt nach Lübeck fahre am Samstag, ne? Also wir treffen ja uns ja auch nicht erst um 2:05, fünf Minuten vor Anstoß, sondern wir sind ja schon ein gutes Eck früher da, man muss noch anreisen und um das alles so ein bisschen im Rahmen zu halten, die Wege, ist das schon so nach Regionen ja so ein bisschen aufgeteilt. Also ich sag mal, ich bin auch aus Mainz, wie gesagt, schon nach, auch für Magenta schon nach Münster oder Lotte gefahren. Das sind natürlich dann, sag ich mal, die Einsätze, die von der Fahrzeit jetzt her weniger Spaß machen, obwohl ich gerne Auto fahre, aber das ist natürlich schon hier Kreuz Lotte Osnabrück. Jeder, der mal da lang gefahren ist, weiß, wovon ich rede. Ist ja, nicht so vergnügungssteuerpflichtig. Ja. Und genau, aber Wiesbaden, Großaspach letzte Saison noch, Würzburg letzte Saison, Kaiserslautern, Saarbrücken, das ist jetzt so das Gebiet, was ich abdecke. Mhm. Aber wenn mal Not am Mann ist, kann es natürlich auch sein, das heißt so, sorry, aber morgen oder in 2 Wochen bist du in Jena oder in Zwickau oder wo auch immer. Das kommt auch vor.
Okay. Aber Sönke, weißt du, wie viele Fußballfans gerne am Wochenende im Stau stehen würden auf der Autobahn? Weil sie zum
Auswärtsspiel, jetzt aktuell,
weil
ja.
Weil sie zum Auswärtsspiel fahren könnten.
Logo,
aber es ist verständlich, klar, bei der Taktung, da ist jede Autobahnstunde eben auch fehlende Freizeit.
Ja, also das war jetzt natürlich, wenn du da wirklich mal, also du hast ja dann auch immer diesen, ich sag mal, so einen leichten Druck, ne? Also ich fahre wirklich immer gerne nochmal eine halbe Stunde früher los. Aber wenn sich dann ein LKW querstellt vor dir, ne, dann liegt der da halt. Ne?
Dann ist der Puffer auch schnell weg. Ja.
Und das Risiko ist nicht so groß, wenn du über die A63 von Mainz nach Kaiserslautern fährst.
Wenn der Tanker erstmal quer liegt.
Ja, genau.
Genau, auf der A63 oder im Kreuzlauter Osnabrück oder im Suezkanal, das nimmt sich nicht so viel.
Genau.
Kannst nichts machen, ja. Ja, aber... Erklär uns doch mal, was so ein Redakteur macht. Also was Kommentatoren und Moderatoren machen, das ist recht offensichtlich. Das sehen bzw. hören wir so als Fernsehkonsumenten. Aber den Redakteur, den sieht man ja eher nicht. Was tust du da?
Ja, also der Redakteur, der nennt sich bei uns LDS, das heißt Leiter der Sendung. Mhm. Und der ist grundsätzlich beauftragt mit der inhaltlichen Planung einer jeden Sendung. Das heißt, zusammen natürlich mit dem Moderator und auch mit dem Kommentator spricht man sich ab und überlegt sich, welche Themen wollen wir besprechen jetzt am Wochenende. Also wenn ich jetzt ja im Normalfall von der Samstag 14 Uhr Sendung sozusagen ausgehe, was wollen wir machen im Vorlauf? Was wollen wir machen in der Halbzeitpause? Welchen Gast können wir anfragen? Gibt es irgendwie ein Thema, was gerade aktuell aufploppt? Manchmal ist das so, manchmal muss man sich die Themen natürlich auch suchen. Und ja, ich als Redakteur wie auch als Kommentator begleite ich natürlich irgendwie oder betreue die Mannschaften, sprich ich bin im Stream, lese viel und gucke, dass dann ja sich was anbietet, woraus wir eine Sendung machen können. Und ich frage dann die Gäste auch an bei den Vereinen, wenn es Vereinsgäste sind. Und wir haben ja immer so ein gewisses Schema bei unseren Sendungen mit voraufgezeichneten Interviews, die wir dann zuspielen, mit einem Live-Part. Und haben Grafiken und so weiter und das muss man natürlich alles überlegen, was spielen wir da an Inhalten, was könnte interessant sein. Genau. Mhm.
Das heißt, so diese ganze Vorbereitung, die geht also schon einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel dann los.
Wochen jetzt nicht. Also ich meine, das ist, weil, ich meine, du kannst planen, wie du willst, ne? Dann, ich weiß nicht, gegen Glob, gegen vor dem Ingolstadt-Spiel, das war jetzt das letzte Spiel, was ich hatte, also Wiesbaden gegen Ingolstadt, wenn dann am Donnerstag, da steht die Sendung eigentlich mehr oder weniger, aber wenn dann Donnerstagnachmittag oder Donnerstagabend kommt, Rüdiger Rehmann seinen Vertrag verlängert, zum Beispiel, ne, dann ist das ja alles von jetzt auch gleich wiederholt, überholt. Mhm. Deswegen natürlich legt man sich immer so ein bisschen was zurecht, wenn man weiß, okay, ich habe ein paar Wochen, habe ich da Wiesbaden gegen Ingolstadt, sage ich mal.
Wen Wiesbaden bitte?
Was habe ich gesagt?
Wen Wiesbaden bitte?
Ich habe nur Wiesbaden gesagt.
Ja.
Ja.
Ja. Der Micha ist ursprünglich aus Wien, der muss da drauf bestehen.
Ja, das war völlig zu Recht. genau, wenn ich Wien Wiesbaden gegen Ingolstadt habe, dann lege ich mir natürlich schon ein bisschen was zurecht, aber in der Woche vorher wird es dann erst heiß. Hm.
Ja, aber so Gäste musst du wahrscheinlich dann schon ein bisschen früher anfragen. Also ich erinnere mich zumindest, dass als wir in Kontakt kamen, das war, glaube ich, schon, weiß ich, 2 oder 3 Wochen vor dem Spiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Das kann sein, ja. Ja, aber das ist, weil wenn ich einen externen Gast anfrage, wie jetzt zum Beispiel dich, dann muss ich da einfach ein bisschen mehr Vorlauf mit einplanen, weil ich ja nicht weiß, was du am Wochenende vorhast. Mhm. Und kenn deine privaten Pläne nicht. Und wenn ich jetzt aber beim Verein anfrage, den Sportdirektor für Samstag, da weiß ich grundsätzlich, dass der nichts anderes vorhat.
der müsste vor Ort sein, ja.
Genau, also gerade beim Heimspiel natürlich. Und dann ist das sein Termin und dann muss ich dann nicht 2 Wochen vorher anfragen. Übrigens, da und dann in der Halbzeitpause möchte ich übrigens mit Christian Hock sprechen. Ne? Also das geht dann auch kurzfristiger. Also ich rufe meistens mittwochs, wenn Samstag Sendung ist, mittwochs versuche ich bei den Vereinen anzurufen und besprechen mit dem, was wir vorhaben.
Ist dann, ich sag mal, jemand, also beim SVW, ist dann Hockey jemand so wie der Fallback, wenn gerade nichts anderes geht, den kann man immer fragen, weil den sieht man schon relativ häufig bei euch.
Ja, klar. Also es ist natürlich in Pandemiezeiten war es natürlich auch eine ganze Zeit lang gar nicht möglich, externe Gäste überhaupt in die Produktion reinzukriegen.
Okay.
Und deswegen sind wir da grundsätzlich sehr glücklich, wenn dass die Vereine uns da auch einfach unterstützen. Also es ist ja auch ein Geben und Nehmen. Und das ist definitiv so, wie du sagst. Also wenn du jetzt vor unserer Sendung, als wir dich als Halbzeitgast hatten, wenn du da morgens irgendwie dann doch noch Corona gekriegt hättest, dann hätte ich ganz bestimmt beim Guido Rutschinski anrufen können und sagen, können wir den Christian Hock vielleicht doch für die Halbzeitpause haben. Und der Gast für die Halbzeitpause weggebrochen. Ich glaube, dann ist Christian Hock der Letzte und auch Guido Rutschinski der Letzte, die da sagen, nee, ja, funktioniert nicht, hätten wir Mittwoch wissen müssen. Also das ist, aber das ist auch ein Fernsehen, also da musst du eben spontan sein und reagieren, weil es kann immer irgendwas passieren. Ja, ja. Also man muss da einfach immer sehr flexibel sein.
Ja. Nochmal zu den verschiedenen Rollen. Ist das so üblich, dass man so mehrere Rollen bekleiden kann bei Fußballübertragung? Oder ist das jetzt was Spezielles bei dir oder bei Magenta Sport? Oder ist das Standard?
Nee, also ich glaube, diese Doppelrolle, die ich jetzt habe, konkret mit teils Redakteur, teils Kommentator, habe ich, glaube ich, zumindest im Fußballteam. Exklusiv. Ich weiß, dass der Holger Speckern, der ist Moderator und auch Redakteur, also LDS. Aber die meisten sind eigentlich auf eine Sache spezialisiert. Ne? Mhm. Böse Zungen behaupten natürlich, ich könne weder das eine noch das andere richtig. aber ich versuche es immer so zu deichseln, dass keiner merkt.
Ja, wir haben ja gerade schon erwähnt, oder das ist mittlerweile ja bekannt, dass ich kürzlich da beim Spiel gegen Türkgücü mal vor Ort war und da konnte ich auch so einen kleinen Eindruck von der Produktion im Stadion gewinnen. Ich hatte das in unserer letzten Folge auch mal so ein bisschen versucht zu beschreiben. Aber vielleicht kannst du uns das mal ein bisschen detaillierter erzählen, wie das am Spieltag so läuft und was im Vorfeld passiert, das hast du ja schon angerissen. Aber ich habe das mal so ein bisschen versucht da zu beschreiben, dass das ja wirklich sehr, ich sag mal so.
Ich hab's gehört.
Genau, sehr gut. Dass das ja, ich sag mal, in sehr, sehr kleinen Einheiten eigentlich getaktet ist, ne, was weiß ich, jetzt 30 Sekunden dies und dann eine Minute sowas und hier die Einblendung und so. Das ist ja schon sehr präzise vorausgeplant. Ich meine, klar, ihr habt euer festes Schema, also da könnt ihr euch dran orientieren, das müsst ihr nicht jedes Mal neu erfinden, aber wie viel Arbeit ist das dann konkret oder wie lang braucht man, um so einen Sendeplan da aufzustellen?
Boah, ist schwer zu sagen, weil ich es selten Stück mache. Also ich habe die Vorbereitungszeit, das kommt schon einige Stunden natürlich zusammen, ja. Grundsätzlich ist es, wie du es gesagt hast, es gibt einen Ablaufplan, der zur Orientierung dient für alle Gewerke. Also man muss vielleicht wissen, wir haben auf dieser Produktion sind wir eine Crew von ungefähr 20 Leuten. Auf dem Ü-Wagen dann selber haben wir einen Regisseur, wir haben den Redakteur, wir haben den Slow-Mo-Operator, wir haben einen Toningenieur und einen technischen Leiter und die müssen ja wissen, was abgeht. Und dazu haben wir noch draußen ja eben den Moderator oder Moderatorin und Kommentator und einen Aufnahmeleiter, der draußen den, ja, sozusagen als Art Bindeglied fungiert zwischen Ü-Wagen und draußen Personal. Und damit eben alle wissen, was abgeht, gibt es diesen Plan, den haben alle vorliegen und gucken da drauf. Und steht eben drin, stehen die einzelnen Programmpunkte drin, nicht immer in 30-Sekunden-Slots. Also es gibt natürlich auch längere Blöcke, keine Ahnung, wir haben jetzt gegen Ingolstadt zum Beispiel, hatten wir Steven Ruprecht da, dann steht in diesem Plan drin, sag ich mal, zweieinhalb Minuten Begrüßung und Talk mit Steven Ruprecht. Darunter steht dann, was wir noch so zuspielen. Also das kennen wir ja, dann zeigen wir irgendwie, also bei Steven Ruprecht haben wir zum Beispiel seine zwei Tore, die er mal gemacht hat, sein Doppelpack gegen Paderborn, das haben wir dann gezeigt. Ne? Dann steht darunter, oftmals nennen wir das Ruprecht Doppelpack gegen Paderborn, das spielen wir dann zu. Und genau, und dann stehen da die einzelnen Programmpunkte drin. Und meine Aufgabe als Redakteur ist es ja nicht nur, das Ganze zu planen, sondern ich bin dann auch der Mann im Ohr von Moderator im Vorlauf, ja, und während des Spiels vom Kommentator und führe die sozusagen durch die Sendung. Und die können das natürlich nicht alles auswendig wissen, sondern die wissen, was wir besprochen haben. Aber ich gebe denen dann eben Kommandos und sage nochmal zum Beispiel, wenn jetzt der Gast gerade antwortet, ne, dann spreche ich den Moderator zum Beispiel an und sage ihm so, jetzt dann als nächstes verabschiedest du den Steven Ruprecht bitte oder den Gast, meistens sagen wir nur Gast, und holst dir dann ab das Interview mit Rüdiger Rehm, ne, zum Beispiel. Also da führt man den Moderator dann so durch und genau, und gleichzeitig müssen eben alle angeschlossenen Gewerke auch wissen, was jetzt als nächstes kommt. Also es ist sehr, sehr viel Kommunikation. Es gibt ja noch einen Grafiker, der in Ismaning sitzt, im Sendezentrum, und der auch diesen Ablauf hat. Und genau, das ist muss alles gut geplant sein und muss einfach alles klar kommuniziert werden.
Und diese Kommunikation, das ist dann die Aufgabe vom Redakteur, also nicht vom Regisseur etwa?
Genau, also der Redakteur heißt.
Ja, stimmt, LDS heißt, haben wir gesagt. Ja,
auch Ablaufredakteur, genau. Also, ja. Das heißt, der geht sozusagen den Ablauf für alle durch. Ja, also ich sitze da und sage so, als nächstes kommen wir dann zum Interview mit Rüdiger Rehm und dann wissen alle Gewerke, was das für sie bedeutet anhand des Ablaufplans. Ja, irgendwie der Regisseur weiß dann, okay, bei der ersten Antwort oder bei der zweiten Antwort von dem voraufgezeichneten Interview, da wollten wir ja, da wissen wir ja, weil es ja voraufgezeichnet ist, was Rüdiger Rehm da sagt. Da sagt er zum Beispiel, Philipp Tietz bleibt heute erstmal draußen, dann zeigen wir irgendwie ein Bild von Philipp Tietz, spielen es zu. Ja. Der Grafiker weiß, dass er eine entsprechende Grafik reinsetzt. Genau. Und das ist auch meine Aufgabe sozusagen, die Aufgabe des Redakteurs, alle durch diese Sendung zu führen anhand dieses Plans.
Okay.
Jetzt hast du. Ist das irgendwie plastisch? Ich glaube, klingt so sehr weit weg, oder?
Ich kann mir schon, also wie gesagt, ich habe es jetzt ja so ein bisschen gesehen. Also ich habe jetzt natürlich nicht gesehen, was du getan hast, weil du im Ü-Wagen warst.
Michael, du kennst es auch, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, also für mich ist es, ich bin gerade ein bisschen wehmütig, weil ich das, also der Ablauf in der Stadionregie nicht anders war. Da habe ich ja dann auch die Kommentare aufs Ohr bekommen und da gab es ja auch den Regieplan und da war ja auch alles im Prinzip getaktet, immer mit ein bisschen Puffer bei uns, also die Musik als Puffer hat es dann nicht so, da kam es jetzt auf eine halbe Minute nicht an, aber genau, also für mich war es jetzt sehr so vom Grundgedanken identisch zu dem, was ich ja auch erleben durfte, anderthalb Jahre lang, ja.
Ja. Also man muss vielleicht wissen, dass dieser Vorlauf, hat halt eine fixe Dauer sozusagen, ja, von 14 Minuten. Und wir müssen 5 Minuten vor Anpfiff im sogenannten Wordfeed sein, weil wir produzieren ja auch ein sauberes Wordfeed für alle möglichen Abnehmer.
Mhm. Ich glaube, den Begriff musst du gerade nochmal erklären. Ich glaube, ich habe es letzte Folge, aber vielleicht für die Hörer, die jetzt frisch dazuschalten, was ist der Wordfeed?
Der Wordfeed ist letztlich ein sauberes Signal, ohne irgendwie, dass da Magenta Sport irgendwie auftaucht und dass sich alle möglichen Lizenznehmer, also zum Beispiel die ARD, dann abgreift. Also wenn wir jetzt ein Spiel, ein Live-Spiel haben, was auch in der ARD live läuft, dann wird es ja trotzdem mit unseren Kameras gemacht. Also weil das ist letztlich das Signal, was wir produzieren. Die haben manchmal noch eine Extra-Kamera, um da mit ihrem Moderator irgendwas noch zu machen. Aber grundsätzlich sind wir der sogenannte Host, also wir produzieren das und ARD muss sich eben darauf verlassen, dass, sag ich mal, ab 5 Minuten vor Anpfiff da ein sauberes Signal, also ein sauberes Bild läuft und da keiner mehr von uns mit Magenta-Mikrofon durch die Gegend läuft.
Mhm, okay. So,
ja. Vielleicht, um das auch noch um das nochmal klar zu machen, was meine ich überhaupt mit wir? Also, weil es heißt natürlich, ist für alle Magenta Sport, ja, aber Magenta Sport beziehungsweise die Telekom hat eine Produktionsfirma beauftragt und für diese Produktionsfirma arbeite ich, das ist die Singspool TV GmbH, die stellt die Redaktion für diese Sendungen und dann gibt es eben noch den technischen Dienstleister, das ist NEP, die stellen die Kameras und über die NEP disponiert auch die Kameraleute, während das redaktionelle eben von Singspool kommt und wir zusammen, NEP und Singspool, machen dann diese Sendung für Magenta Sport sozusagen oder ja unter dem Namen Magenta Sport.
Ja, man sieht ja häufig, oder nicht häufig, aber irgendwie an bestimmten Stellen sieht man auch so eine Einblendung, so ein Logo MyTeam TV.
Das ist
Singspool.
Genau.
Ja.
Genau, das ist immer am Ende im Closer, im sogenannten.
Mhm, ja, okay.
Genau. Da taucht es immer auf, ja.
Und jetzt, ich schätze mal so, die meisten deiner Kollegen sind wahrscheinlich dann als freie Mitarbeiter dann bei Singspool dann beschäftigt.
Also, genau. Ja, genau. Genau. Der überwiegende Teil. Also, Singspool macht eben nicht nur Fußball, ne, sondern es ist ja die gleichen Leute machen eben auch Eishockey und Basketball. Ich für meinen Teil mache jetzt nur Fußball, also ich bin nur beim Fußball eingesetzt. Aber insgesamt sind es 150, sag ich mal, plus minus 150 Leute, die Regisseure, die Redakteure, die Kommentatoren und die Moderatoren, die über Singspool gebucht werden für diese Einsätze.
Okay. Gerade noch mal kurz so zur Übertragung oder zur Spielsituation. Ja. Hast ja schon gesagt, ihr habt da so ungefähr 20 Leute oder genau 20 Leute vor Ort. Das ist dann so inklusive Kameraleute, dann nehme ich an, jetzt diese Zahl.
Genau.
Und oder was sonst noch so an Technik noch da kommt. Gibt es das auch, dass ihr sowas wie Top-Spiele habt, wo dann irgendwie mit höherem Aufwand dann noch gearbeitet wird, irgendwie, wo es dann irgendwie 2, 3 Kameras mehr gibt oder so?
Genau, es gibt Freitagabend gibt es ja immer das B-Win-Top-Spiel. Da haben wir auch immer den Rudi Bommer zum Beispiel, ne, als Experten nochmal dabei und haben auch einen längeren Vorlauf und machen noch vielleicht 1, 2 Geschichten mehr. Aber sonst ist das so, dass, sag ich mal, das Standardbesteck. Samstag 14 Uhr. Und das Ganze hast du ja auch gemerkt, Gunnar, ich habe es vorhin ja auch schon gesagt, es geht eben nicht kurz vor knapp erst los, sondern die Übertragungstechnik, die Kabler, die Aufnahmeleitung, die kommen für so ein 14 Uhr Spiel um 8.30 Uhr und fangen da an aufzubauen und alles. Und die Redaktion, sprich Moderator, Kommentator, Regie, LDS, wir kommen dann so ja gegen 11:30 und um 11:45 ist dann eben die große Produktionsbesprechung mit allen Gewerken. Und dann muss natürlich auch alles eingerichtet werden, muss geprobt werden. Es gibt dann eine technische Probe. Dann zeichnen wir die O-Töne auf mit den Trainern oder auch mit Spielern. Und dann geht die Zeit sehr schnell rum und dann ist schon 13.20 Uhr, dann kommen die Mannschaften zum Warm-up raus. Und da sind wir natürlich dann auch immer schon dabei mit den Kameras, weil wir eben da auch schon Bilder mitnehmen. Und dann
muss noch schnell die Verletzung aus dem Abschlusstraining noch eingefangen werden.
Ja, zum Beispiel sowas, ne? Genau. Ja, einfach, also man, so diese Talking Heads nennt man das, wenn ich jetzt den Trainer 1:30 ununterbrochen sehe, wie der redet, das ist halt langweilig, ne? Deswegen unterschneiden wir das mit passenden Bildern zu dem, was er eben sagt. Und ja, um 13.45 Uhr gehen wir dann auf Sendung und dann, deswegen war es vorhin auch Quatsch mit diesen 14 Minuten, was ich vorhin gesagt habe, 13.45 Uhr gehen wir auf Sendung und dann haben wir bis 5 Minuten vor 2 haben wir dann den Vorlauf, also sind es eben 10 Minuten und um 14 Uhr ist in der Regel Anstoß.
Genau, das heißt ab 5 Minuten vor wird dann zum Kommentator übergeben dann, oder?
Genau.
Ja, okay.
Genau. Und dann quatscht er und es wird halt, ein sauberes Bild sozusagen produziert. Und das kennt man ja, dann holt man sich die Aufstellungen ab. Also wir blenden die Aufstellung ein. Das kommt man nur für den Kommentator, ist, hol dir die Aufstellung ab. Und dann geht's rein ins Spiel.
Ja. Ja, dann kommen wir nochmal zum Kommentatorenjob. Und die offensichtlichste Frage ist natürlich, wie bereitet man sich da vor? Also wir als Fan eines Vereins kennen uns natürlich bei unserer Mannschaft gut aus, wundern uns dann manchmal auch so, wie er die Spieler dann so in der Aufstellung dann positioniert. Da gibt es dann schon manchmal Abweichungen.
Das stimmt, ja.
Ich glaube, so im Schnitt liegen wir meistens besser. Ab und zu gibt es mal Überraschungen, aber wenn wir so vorher unser Chat haben.
Ich glaube, gerade beim letzten Spiel war es recht wild. Ne?
Da war es recht wild, ja, das stimmt. Aber das war aber nicht die Magenta-Aufstellung. Das war irgendwie aus One Football, was wir, glaube ich, da diskutiert hatten.
Ja, okay, das weiß ich jetzt nicht, aber... Ja,
egal.
Aber ich kann mich auf jeden Fall gut daran erinnern, da habe ich natürlich auch an euch gedacht, weil ich das auch schon gelesen habe. Und das war das Kaiserslautern-Spiel. Und Jakob Medit spielte im Sturm. Und als ich das erzählte, weil das Spiel habe ich kommentiert, habe ich mir gedacht, ja, jetzt sitzen sie bestimmt wieder und denken, was ist das denn da schon wieder für eine Pfeife? Medic im Sturm. Ja, aber
Aber das,
da, das geht, hab da geguckt, ne?
Das geht mir aber runter wie Öl, wenn du dir Gedanken machst, was wir von deiner Aufstellung halten.
Ja, nur ihr beide natürlich. Ja,
klar, genau.
Ja. Nein, also die, also ich und alle anderen, die ich kenne, bereiten sich sehr intensiv tatsächlich vor auf diese Spiele. Und vielleicht zum Verständnis, die taktische Aufstellung, die bekommen wir oft auch von den Vereinen selber, mal von den Pressesprechern, manchmal diktieren sie uns auch die Trainer an den Blog, einfach für diese Grafik, weil die Grafik muss ja gebaut werden von einem Grafiker und das haben wir ungern so kurz vor knapp und genau, da sind eben viele Vereine schon für sensibilisiert und die geben uns das dann vorher auch schon mal raus. Mhm. Ja, ich kann mich auch erinnern, dass ich mal dass ich irgendwie Mockenhaupt auf die 6 gezogen habe statt Medic oder so. Aber ja, das ist natürlich blöd. Das ist natürlich immer für die Hardcore-Fans ist es natürlich blöd. Aber ich finde, solange man das dann selber als Kommentator auch merkt und das dann auch korrigiert, ja, also das, da habe ich auch überhaupt kein Problem mit, dann zu sagen, so, und wie wir haben Mockenhaupt hier auf der 6 gesehen, spielt jetzt Rechtsverteidiger, ja, hat er ja mal eine Zeit lang gespielt, so, habe ich überhaupt kein Problem mit, finde ich jetzt nicht schlimm, ehrlicherweise. Nee. Zur Vorbereitung, man recherchiert, man arbeitet Google durch, man haut jeden Spieler mal durch Google, was es Neues gibt. Und ja, irgendwann, wenn man die Mannschaften dann öfter hatte, hat man natürlich auch dann, also das, wenn man eine Mannschaft öfter hat, dann sinkt dadurch die Vorbereitungszeit natürlich, weil du dann einfach so irgendwie im Thema bist. Mhm. Es gibt dazu noch von einem externen Dienstleister ein Infopaket, das um die 90 Seiten Umfang hat, okay, und wo wirklich sehr, sehr viel drinsteht. Also sehr, sehr viel Statistiken. Es gibt ja auch Kollegen, die eben sehr gerne Statistiken sozusagen verkaufen, also im Sinne von erzählen. Manche erzählen lieber Anekdoten. Ich habe nochmal was vorbereitet, wie Alfred Biolek früher. Mhm. Also zum Beispiel gibt es hier jetzt für Wiesbaden gegen Ingolstadt eine Seite, wo aufgeführt ist, in welchem Zeitraum sie ihre Tore gekriegt haben, ne, wie viele Gegentore sie zwischen der 1. und 15. Minute bekommen haben, wie viele Gegentore zwischen der 1. und 30. und wie viele Tore sie gemacht haben. Und 86 Seiten voll solcher Informationen.
Und auf einer von diesen Seiten steht, dass Benedikt Hollerbach nicht verwandt oder verschwägert mit Bernd Hollerbach ist.
Das ist schön, dass du das, da hast du offensichtlich viele Spiele mit mir gehört, weil jeder hat, glaube ich, auch so das, was er immer sagt. Und ich freue mich einfach so darüber, dass ich das einfach immer wieder sage. Und natürlich gehört zu der andere Teil dieser Information ist auch, lieber Gunnar, dass der Sohn von Bernd Hollerbach Ben Rudi heißt und bei Sparta Prag spielt.
Aha.
So. Das sage ich aber eigentlich auch immer dazu.
aber empfiehlst du denn den Kollegen und Kolleginnen, die gerne mit Anekdoten arbeiten, ein gewisses Buch? Zum SV in Wiesbaden.
Ja, ich weiß nicht, gibt's da denn Gutes?
Es gibt nur eins, von daher muss das gut sein.
Das muss gut sein, ja. Genau, aber so kam ich ja eigentlich überhaupt erst.
Genau.
Ja. Aber ist auf jeden Fall, also was, wenn mit der Aufstellung mal was nicht passt, das kann ja durchaus sein. Was mich halt nervt, ist, wenn also Namen falsch ausgesprochen werden, mehrfach, das, also jetzt nicht von dir, aber das ist mir auch schon mal aufgefallen. Jetzt,
mir bestimmt auch schon passiert.
Jetzt länger nicht und wo ich dann so denke, naja gut, also ein bisschen Vorbereitung gehört ja schon auch dazu, ne, dass, also ich fand's jetzt dann, also ich glaube jetzt diese Saison, das ist mir nicht mehr so aufgefallen, aber es war mal eine Zeit lang, wo immer mal,
ja, manchmal gibt es natürlich ein bisschen schwierige Namen, also bis Chiré mal gesessen
ja,
hat.
Aber das meine ich nicht. Das war dann irgendwie. Ja, das ist jetzt blöd, wenn ich kein konkretes Beispiel habe, aber
Grüße, sagt auch immer, glaube ich, sagt oft Mrovca. Hm. Und man selber sagt irgendwie Mrovca. Und dann habe ich manchmal auch den Eindruck, jetzt weiß man gar nicht mehr, was ist jetzt überhaupt richtig. Und das schönste Beispiel dafür, das gibt es beim ersten FC Saarbrücken. Da spielt nämlich jemand, der heißt Kienz, und der Nachname wird dann geschrieben F-R-O-E-S-E. Ja, würde man deutsch aussprechen, Fröse. Jetzt ist der Mann aber halb Kubaner und halb Kanadier. Und ich habe das dann auch gehört, Fröse, und dachte mir, der ist doch mit dieser, mit diesem Heritage, der kann doch gar nicht, der kann doch gar nicht Fröse heißen. Und es dann recherchiert man natürlich, guckt nach YouTube-Videos, wo irgendwie sein Name ausgesprochen wird. Und naja, für mich war dann das einzig naheliegende Froze, ja. Und dann habe ich aber das mal auf der Pressekonferenz, wo ich mich eigentlich nie zu Wort melde, habe ich mich auf der Pressekonferenz des ersten FC Saarbrücken mal, also war in Pandemiezeiten, also digital, zu Wort gemeldet, habe gefragt, jetzt frag den Spieler doch mal, wie heißt er jetzt? Und er hat dann gesagt, in Kuba sagen sie Fräuse, in Kanada sagen sie Froze und in Deutschland sagen sie Fröse, und ihm ist es eigentlich komplett wurscht. Ja? So. Und so, und das ging noch weiter, und ich hatte direkt dann 2 Tage später das Spiel und habe gesagt, und da ist Kians Froze, und dann hatte ich als Kommentator den Redakteur auf dem Ohr, und der sagte dann, ja, übrigens, die in der Konferenz in München, die haben sich beschwert, du sprichst den Namen falsch aus, der heißt Fröse. Und ich musste so lachen, ja. Und ich habe gedacht, Freunde. Ja. Ne?
Also, zu dem Thema kann ich nur sagen, also, das ist natürlich sehr lustig, das kann ich nicht toppen, aber es gibt eine Datei von, ich glaube, dem ehemaligen Stadionsprecher von Hamburg oder St. Pauli.
St. Pauli war das. Der hat das viele Jahre gepflegt.
Genau, ja. Der hat da so eine, der hat die auch noch ein Stück weiter gepflegt, einfach eine Datei, aber das war dann, glaube ich, erste und zweite Liga oder hauptsächlich Bundesliga.
Dritte Liga war nicht
drin. Von Spielern und wie man sie ausspricht, und ich habe mir dann immer damit beholfen, wenn ich mir unsicher war, und habe mir dann vorm Spiel den einen vom gegnerischen Verein kurz geschnappt und gefragt, hier was wie wo, oder den Christian Hock eben. Mhm. Der kennt die ja auch fast alle im Namen, und ja, weil da waren auch manchmal dann so, wird mir da auch jetzt schon eine gewisse Kompetenz zuschreiben, was
ja gut,
man hat immer so ein Gefühl, woher, aus welcher Region kommt der Name, ne? Wie kannst du, aber das sind halt manchmal dann auch Dinge dabei, da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen.
Ja, ich meine, gerade wenn es irgendwie, keine Ahnung, ja. Osteuropa ist schwierig, bestimmt afrikanische Namen, ne?
Ja, und dann, ja, ich meine, bei uns war es ja auch so, ne? Dann kam irgendwann der Michael Guthöll zu mir und sagt, ich heiße nicht Michael, ich heiße Michael.
Ja,
so. Und dann, klar, dann ist es drin. Ja. Aber das hättest du jetzt nicht unbedingt gedacht, wenn du es nicht weißt, ja.
Ja, genau.
Genau, aber ich mache es eigentlich so, wir Kommentatoren haben so eigentlich zu jedem Spieler so ein kleines Zettelchen, wo alles Mögliche draufsteht, und die gehe ich dann eigentlich immer, bevor ich aufs Spiel fahre, immer noch durch, und fraglichen Namen, was die Aussprache angeht, die markiere ich mir und kläre das dann meistens mit dem Pressesprecher eben noch ab. Mhm. Ja, also klar, das ist sowas, was natürlich einfach blöd ist.
Ja. Ja, da kommen wir mal zu einer Hörerfrage. Die ging nämlich auch in die Richtung, welche Hilfen du halt in Vorbereitung auf die Spiele nutzt, und das dann, oder konkreter, schaust du dir Spiele an oder nutzt du gegebenenfalls sogar FIFA 21, um die Spieler kennenzulernen?
Also ich spiele natürlich sehr gerne FIFA 21. Das ist jetzt auch nach dieser Podcast-Aufzeichnung mein nächster Termin.
Das ist so
ein Anschlusstermin.
Ich dachte, du willst noch dringend Deutschland gegen Nordmazedonien schauen.
Nee, aber das kann man ja sagen. Seit Ilkay Gündoğan erzählt hat, dass er Fußballmanager spielt in seiner Freizeit, ist es ja auch wieder salonfähig geworden, FIFA zu spielen. Aber um auf die Frage zu antworten, ich hab ganz am Anfang, ja, war ich so dabei, dass ich mir tatsächlich auch 90 Minuten Werder Bremen 2 gegen Fortuna Köln angeguckt habe, um mich aufs nächste Fortuna Köln Spiel vorzubereiten. Aber ehrlicherweise, die Zeit, die hat man einfach nicht.
Die gibt ja auch keiner wieder.
Es war ein langer Nachmittag, aber auf jeden Fall, ich schaue eigentlich mir immer dann die Game Reports oder die Highlights, wie man es auch nennt, diese Zusammenschnitte von den letzten Spielen an. Damit ich auch weiß, wie die Tore gefallen sind. Hm. Ich lese natürlich die Zusammenfassung und ja, bilde mir dann so ein Urteil oder dann ergibt sich so ein Bild.
Ja.
Ja. Und was ich auf jeden Fall auch mache, ist, wenn es ein Rückspiel ist, gucke ich mir auf jeden Fall immer nochmal die Zusammenfassung vom Hinspiel an. Hm. Weil das ist auch Geschmackssache, aber ich finde es einfach, wenn zum Beispiel Moritz Kuhn, das weiß ich nämlich noch, das hat Moritz Kuhn gegen Rostock im Rückspiel einen direkten Freistoß gemacht. Und da war er noch Stammgast in der Top 10 bei uns bei Magenta Sport. Und weil ich mir dieses Hinspiel eben angeguckt hatte, wusste ich, dass er im Hinspiel genau so ein Ding auch gemacht hat, ja. Und das will ich in dem Moment dann einfach wissen. Also das wäre auch meine Erwartung als Fan, dass der dann weiß, im Hinspiel hat er den ja genauso gemacht. So, ne? Weil das ist ja eigentlich erst die Geschichte.
Ja, ja.
Also der eine Freistoß ist geil, aber wenn man weiß, im Hinspiel hat er den genau auch schon gemacht aus der Position, das ist ja der Hammer. Und das würde mich zum Beispiel dann, ja, ärgern nicht, aber würde mich vielleicht ein bisschen enttäuschen, dass er das dann nicht weiß.
Ja, das sind auf jeden Fall die Momente, wo man sich dann freut, wenn der Kommentator dasselbe sagt wie man selbst. So. Ja. Also, ja. Den hat er doch im Hinspiel auch gemacht. Der Kommentator, den hat er im Hinspiel genau da reingemacht. Ja. Also ist bei mir zumindest so, da freue ich mich dann, ja.
Ja, oder ja, wenn man es nicht mehr so genau weiß, hat er nicht im Hinspiel auch so einen gemacht? Ja,
dann kommt
die Bestätigung so vom Kommentator. Oder, aha.
Ja. Aber das finde ich aber witzig, ja, weil das so ein Zusammenspiel ist oder wo holt man sich irgendwie seine Bestätigung her? Also ne, ihr holt euch das dann in dem Moment, ist dann sozusagen der Kommentator die Instanz, sage ich mal, ja. Aber ich frage mich natürlich auch manchmal, wenn ich kommentiere, so zur Halbzeitpause zum Beispiel, so, aber habe ich das jetzt hier richtig eingeordnet? Ja, also ich meine, letztlich bist du als Kommentator ja jemand, der eine Einordnung vornimmt dessen, was da passiert für den Zuschauer. Und ich bin dann immer total happy, wenn ich dann zum Beispiel einen Halbzeitgast habe, ja, der dann sagt, ja, also der ist dann mehr oder weniger bestätigt, was ich erzählt habe. Oder nach dem Spiel eben, wenn dann Rüdiger Rehm sagt, so, ja, wir waren in der ersten Halbzeit zu weit weg von den Gegenspielern, war nicht zielstrebig genug. Wenn ich das in meinem Kommentar auch erzählt habe, dann bin ich eigentlich immer am Ende ganz happy. Weil dann weiß ich, okay, dann kann ich nicht so falsch gelegen haben. Im Idealfall sagen beide Trainer das.
Wie sind das jetzt mit Mannschaften, die du jetzt dann nicht ganz so häufig siehst? Keine Ahnung, jetzt beispielsweise jetzt hier Ingolstadt hatten wir jetzt neulich, hast du vorhin angesprochen. Die sind ja wahrscheinlich dann nicht so in deinem Standardprogramm.
Genau.
Wenn du da jetzt überwiegend so Zusammenfassungen siehst, hast du dann trotzdem dann Gefühl dafür, wie so die Spielweise ist, damit du auch einordnen kannst, spielen die so, wie sie immer spielen oder haben sie sich heute mal irgendwas Besonderes ausgedacht oder wie kommst du da zu einer Beurteilung?
Ja, auch. Im Idealfall ist dann so eine gewisse Schwarmintelligenz auch, weil wenn vier Leute zu so einer Sternfahrt, also Regisseur, LDS, Kommentator, Moderator, wenn die sich dann so treffen, manch einer hat die dann eben auch schon öfter mal gehabt, oder man ruft eben die Kollegen an, die die Mannschaft öfter gehabt haben und fragt mal, sag mal, wie schätzt du die ein, wie waren die zuletzt drauf, gibt es irgendwas, auf das man sich besonders konzentrieren muss, etwas, worauf man achten muss, und grundsätzlich haben wir in diesem Infodokument natürlich auch immer die taktische Aufstellung vom letzten Spiel, so dass ich auch schnell weiß, okay, so und so viel mal umgestellt und andere Grundordnung zum Beispiel, ne? Also war jetzt ja bei Wien Wiesbaden eben auch, ne, dass sie dann gegen Viktoria Köln haben sie dann unter der Woche auf einmal wieder mit zwei Spitzen gespielt, jetzt spielen sie gerade wieder mit einer. Also das hat man dann eigentlich relativ schnell drauf. Mhm. Aber natürlich, grundsätzlich ist es natürlich so, eine Mannschaft, die ich, also Ingolstadt werde ich wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, die Saison nicht mehr haben. Das ist natürlich dann ein bisschen größerer Schmerz, sage ich mal, ja, sich auf so ein Spiel vorzubereiten, weil man befürchtet, okay, also das mache ich jetzt einmal und das ist dann so ein bisschen so Bulimie lernen, sage ich mal, okay, wie in der Schule. Das eignet man sich alles einmal an und dann für dieses Spiel. Und dann braucht man es wahrscheinlich in dieser Spielzeit nicht mehr. Aber trotzdem, grundsätzlich ist mein Anspruch einfach, ich will einfach gut vorbereitet sein und ich will auch, dass die Zuschauer merken, dass da jemand gut vorbereitet ist. Hm. Ob das durch Trivia ist, was man mitunter mal einstreuen kann oder durch eben eine Einschätzung dessen, wie sie in den vergangenen Spielen aufgetreten sind, das ist, glaube ich, das, was die Zuschauer erwarten dürfen. Und ich glaube, das bekommen sie auch.
Mhm. Du hattest mich ja über den Blog oder den Podcast gefunden, weiß ich gar nicht genau. Sind solche Fanmedien für euch auch nützlich, weil da vielleicht auch mal andere Infos oder zumindest mal andere Meinungen zu finden sind, als jetzt so in Kicker, Sportbild und den Tageszeitungen?
Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, für mich definitiv. Ich ziehe mir das rein, einfach weil da immer mal irgendwie ein interessanter Aspekt abfällt. Also das ist ja einfach originäres journalistisches Arbeiten, ja, das ist einfach Recherche. Mhm. Und da bin ich natürlich immer sehr froh über sowas. Ich habe zum Beispiel jetzt beim SVW in Wiesbaden ist jetzt, finde ich, auch ein Verein, der gut begleitet wird durch den Wiesbadener Kurier. Und dadurch kann ich natürlich auch da viel Informationen rauskriegen. Auch finde ich eigentlich auch mal ganz nett, irgendwie so Einschätzung zur Gesamtlage und so. Ja, und dann kann man immer gucken, ob sich das so deckt mit den Eindrücken. Aber klar, für jetzt Stehblock oder bei Kaiserslautern zum Beispiel der Betze brennt, ne, mhm, sowas, finde ich total hilfreich. Und ich bin generell viel in den Foren unterwegs, um eben auch Stimmungen aufzufangen, ne? Also um auch zu wissen, so wie wird denn jetzt beispielsweise, wie wird denn der Rüdiger Rehm jetzt gerade an der Fanbasis gesehen? Mhm. Ne? Also ich finde das sehr interessant und ich find's auch schön, tatsächlich diesen Austausch. Ich bin selber nicht in solchen Foren aktiv, also schreibe da nicht mit, aber lese das sehr gerne. Mhm.
Ja, ist auch nicht immer zu empfehlen, ja, da zu schreiben.
Ja, zu schreiben nicht,
naja,
auch zu lesen nicht
immer. Zu kommentieren.
Ja, ja, also ich meine, ich sag mal so, es gibt natürlich, also man kann ja dann auch relativ schnell filtern und erkennt dann auch diejenigen, die gehaltvolle Beiträge da von sich geben und andere, die vielleicht eher ein bisschen was rauslassen wollen, aber auch das hat ja seine Berechtigung. Hm.
Jetzt hätte ich mal hier einen kurzen Abstecher zum Stichwort Kollegen. Ist jetzt mal so ein bisschen ganz out of the blue, aber das fiel mir jetzt so kürzlich so ein, dachte ich, das ist vielleicht mal ganz interessant. Zu zwei aktuellen Vorgängen würde mich da mal deine Meinung interessieren. Das erste Stichwort ist Jörg Dahlmann. Weißt vermutlich, worauf ich hinaus möchte, der ist jetzt kürzlich dann bei Sky, ja, kann man sagen, geschasst worden, nachdem es da gewisse Vorfälle gab.
An den musste ich eben auch gerade denken, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, als Sönke da erzählt hatte, aber ja.
Ja, ja, nee, eigentlich, hast du da eine Meinung, die du mit uns teilen möchtest, ob ihm da jetzt Unrecht getan wird oder ob es vielleicht mal Zeit war oder ob er aus der Zeit gefallen ist oder ob da vielleicht mehr dahinter steckt?
Also ich finde grundsätzlich, dass ist generell ja bei Kommentatoren ist ja sehr viel Geschmackssache so, ne? Mhm. Also es gibt Leute, die stehen total auf Kai Dittmann. Es gibt Leute, die finden das super, wie Frank Buschmann kommentiert. Oder eben Jörg Dahlmann, finde ich, sind ganz verschiedene Arten, irgendwie sowas, so ein Spiel zu kommentieren, ein Spiel einzuordnen, ein Spiel zu präsentieren, hat alles seine Daseinsberechtigung. Ich fand jetzt ganz ehrlich nur diesen Spruch im Land des Sushis oder im Land der Sushis.
Ich glaube, halt, er hat eben gesagt, im Land der Sushis, ne?
Ja, aber ich glaube, das war
Ja,
der Tropfen.
das war wahrscheinlich nur so der Tropfen, der das
Ja,
fast zum
ja.
Überlaufen brachte. Ja.
Nur der Spruch allein wäre jetzt, glaube ich, nicht das Problem gewesen, aber. Entschuldigung,
Also ich,
du warst gerade dabei.
ja, nee, also ich finde find grundsätzlich sollte man sehr, sehr sensibel sein für ja, rassistische Vorfälle, auch rassistische Sprüche. Ich fand das jetzt in dem Fall, hätte ich es nicht als rassistisch eingeordnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings bin ich auch in meinem Leben noch nie Opfer von Rassismus geworden. Und das ist natürlich manchmal so ein Problem, dass dann viele Leute sich zu Wort melden, die selten bis noch gar nicht davon betroffen waren und die dann die Einordnung vornehmen, ob das jetzt rassistisch ist oder nicht. Mich hat es jetzt in dem Fall überrascht, dass das solche Wellen geschlagen hat. Ich hätte es nicht gedacht. Das mit diesem Land der Sushis, Land des Sushis, muss ich auch sagen, ist, also, wenn man in so einer Live-Sendung ist, da verspricht man sich auch schnell mal oder verhaspelt sich auch schnell mal. Also, womit ich sagen will, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass er das eine sagen wollte, das andere gesagt hat. Aber ganz ehrlich, ich finde, dass, wie Micha das ja schon angedeutet hat, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt dieser eine Vorfall der entscheidende gewesen sein
Ja.
soll.
Ja, war ja eh schon jetzt so zum Saisonende, sollte es ja schon nicht mehr weitergehen nach
Ja.
irgendwelchen Sprüchen neulich.
Ja, ich fand das Sexistische, was er da, oder das mit der Sophia Tomalla oder wo er da, glaube ich, anfing, das fand ich jetzt etwas schwieriger. Und ich frage mich immer, was das für einen Mehrwert halt haben soll. Also natürlich, ich finde es auch immer gut, wenn sich ein Kommentator, wenn er weiß, worum es geht, also wenn man merkt, er hat sich vorbereitet, ne? Also er spricht erstmal alle Namen richtig aus und man weiß auch, er hat sich mit den Vereinen befasst
Kann vielleicht auch was
und
zum Spiel erzählen, das ich
genau
als
und hat vielleicht
Zuschauer
auch
vielleicht
eine,
nicht selbst erkannt
genau und
habe.
hat eine gewisse Analysefähigkeit, wo er das Spiel eben einordnet, weil der Moderator ja doch auch durchaus, ich sag mal so, wenn du dir jetzt 0-0 anguckst, der Moderator sagt noch, also das ist der langweiligste Kick, den ich dieses Jahr gesehen habe. Dann denkst du ja auch, dann bestärkt dich das ja noch mal so ein bisschen, ne? Wenn er aber sagt, also klar, der Moderator muss natürlich auch ein bisschen so mit dem arbeiten, kann nur mit dem arbeiten, was passiert. Aber wenn der dann sagt, naja, es steht zwar noch 0-0, aber die Mannschaften beackern sich, das ist ein intensives Spiel, so, ne? Also ist ja dann ein anderer
Ja, das ist.
Input. Also deshalb, von daher gibt es ja dann auch immer eine gewisse, das hat ja schon eine gewisse Wertung auch, die dann rüberkommt. Und ich frage mich dann immer, wenn denn der Dahlmann sagt, ah, da ist er ja wieder der Sushi-Bomber und dann hat er da aus dem sein Lächeln rausgepackt, wieder aus dem Land des Lächelns. Was
Genau.
gibt dir das?
Aber das ist genau der Punkt. Also ich meine, Dahlmann, ich meine, der war ja, noch früher war er ja beim ZDF, aber der war ja irgendwie so, für mich ist er so mit so die Generation Ran und Ranissimo, irgendwie, die dann halt aus dem wirklich noch, die aus dem fadesten Kick dann plötzlich Sensationen herbeigeschrien haben.
Ja.
Und im Zweifelsfall dann halt irgendwie ein eisessendes Kind auf der Tribüne dann irgendwie eine Minute lang abfilmen oder irgend so ein Quatsch.
Ja, das stimmt.
Also das ist, aber gut, okay, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu
Wobei ich
weit an der
sagen
Stelle.
muss,
Ja.
Jörg Dahlmann hat mir, als ich dann noch unten auf dem Rasen stehen durfte und also während eines Heimspiels mit Zuschauern,
Der
also
ist
vor
öfter mal da, ne?
Pandemiezeit, genau, war der auch da und ich habe ihn dann auch erkannt. Er hat dann mit irgendjemand vom Verein gesprochen und er kam dann in der Pause, also als Musik oder Werbung oder was lief, kam er dann zu mir und hat mir die Hand gegeben und sich kurz,
Kurz Smalltalk.
ja, also einfach nur kurz Hallo gesagt und alles gut. Das fand ich schon nett. Also das hatte
Das
ich so jetzt
passiert
nicht.
sonst nicht, oder?
Nee, das war so der Einzige. Also das ist jetzt ja auch nicht,
Okay.
ich weiß jetzt nicht, in welchem, ich glaube, er hatte da jetzt auch nicht gearbeitet. Er war da, glaube ich, nur so dann
Ja,
da.
der wohnt in Wiesbaden, ne?
Genau, und das fand ich aber nett. Also das muss ich auch sagen. Also er ist so als
Genau, als Typ, das habe ich auch schon öfter gehört, auch dass er auch als Kollege sehr angesehen ist oder so als beliebt bezeichnet wird, ja.
Genau, und ansonsten, wie gesagt, ist es tatsächlich natürlich ist es dann Geschmackssache, ob man lieber den Aufbrausenden oder früher halt eher so, da war ja Werner Hansch so der ja. Bekannteste, der da so ein
bisschen. Muss man aber gucken, ob der Ball auch wieder runterkommt.
Ja, der dann so ein bisschen polarisiert hat und oder nicht ein bisschen, aber ja.
Gut. Einen zweiten Namen habe ich noch und das ist beim Stichwort polarisieren gerade das Richtige. Du hast den Namen auch schon erwähnt, Kai Dittmann. Jetzt jüngst kam ja nochmal hier, beziehungsweise jüngst jetzt gerade am vergangenen Wochenende der Film von Jochen Breyer zu dieser ganzen Thematik Hopp versus Ultras und was da vor einem Jahr dann in Hoffenheim, die Vorfälle mit dem beinahe Spielabbruch und sonst irgendwie.
Ja.
Was ich da so am bemerkenswertesten fand eigentlich, also ich meine, dass Dittmann da irgendwie während des Kommentars irgendwie fast den Verstand verliert, okay. Hätte man auch sagen können, na gut, der hat sich da irgendwie ein bisschen reingesteigert und das war vielleicht auch alles vielleicht ein bisschen viel für ihn, ich weiß es nicht, da kann man ja noch irgendwie. Aber jetzt kam ja raus, dass das ja im Prinzip alles quasi mit Ansage war. Alle wussten so vorher Bescheid, also die Vereine, DFB und auch eben Dittmann. Das sagt er ganz offen, dass er vorher informiert war und das heißt, der hat sich so vorbereitet und dann so eine Empörung dann da abgezogen. Was sagst du dazu? Kannst du dich in die Lage reinversetzen?
Ja, schwierig. Also ganz ehrlich,
ich bin noch nie in so einer Situation. Ich brauche jetzt auch keinen Kollegen-Bashing.
Hier haust Dünke Sievers seinen
Kollegen. Nee.
Ja, genau. Nee. Hören Sie nee. Rein.
ich bin noch nie in so einer Situation gewesen. Und ich weiß aber, also grundsätzlich, weil du gerade sagtest, so in Rage, also ich weiß auf jeden Fall, dass man sehr schnell von den Emotionen auch sofort getragen werden kann. Aber das ist natürlich jetzt eine ganz andere Qualität. Aber ja. Seid mir nicht böse, ich glaube, es braucht mein Urteil dazu, braucht es, glaube ich, nicht.
Okay.
Also ich bin ja auch Fußballfan und ich bin ja auch Zuschauer, ne? Also ich bin ja nicht das Fernsehen. Mhm. Ne? Ich wusste das vorher auch nicht, bis ich das gesehen habe und fand es alles in allem sehr bemerkenswert.
Ja, es ist halt auch eine. Das ist natürlich für ihn eine blöde Situation, weil er arbeitet nun mal bei Sky. Sky ist jetzt auch eher für ein, die machen lieber zwei Schlagzeilen als keine. Und da gibt es eine gewisse Erwartungshaltung. Und wenn das vorher dann schon bekannt ist, ja, und dann weiß man, okay, da wird was passieren und da wird irgendwie reagiert. Und dann musst du aber auch, kann ich mir schon vorstellen. Und
ja.
Von daher ist es vielleicht auch nicht so ganz so einfach, aber jo, im Endeffekt war das ja jetzt auch nicht nur Dittmann, ne? Da wurde ja generell viel mehr draus gemacht, als es
eigentlich
war. Und im Endeffekt, wie gesagt, wie Unrecht man dem letzten echten Fußballfan getan hat, wurde ja dann auch deutlich.
Ja gut, okay, ich meine, klar, wer 50 Euro für grüne Äpfel bezahlt, der ist über jeden Zweifel erhaben, würde ich sagen. Okay, gut, machen wir da
mal. Aber ich fand übrigens,
ja?
Das mit den, lass mich da kurz mal drauf zurückkommen, mit diesen sich von den Emotionen tragen zu lassen. Das finde ich nämlich auch immer so, würde ich auch mal gerne eure Meinung zuhören. Wie ihr das seht, wie ihr das wahrnehmt, dieses, der Kommentator ist für den Gegner oder ist gegen uns, ja, weil ich hatte zum Beispiel das Spiel gegen Duisburg, da hat Vincent Vermey für Duisburg, also wen Wiesbaden
1-4 verloren. Das war kein gutes Spiel, ja. Das
war 1-4.
Ja, genau.
Einzige Sieg von Lethierry.
Ja, und Vermey hat, glaube ich, 3 Tore gemacht.
Ja, ja, das kann sein.
Und, der hatte, glaube ich, lange Zeit nicht getroffen und ich fand das so eine geile Geschichte. Und da habe ich auch richtig gemerkt, wie ich mich davon habe, also ja, wie das sich so verselbstständigt hat. Ich habe gedacht, das gibt's ja nicht, jetzt macht er noch ein Tor und Duisburg stand ja, ja,
du hast das kommentiert.
Ganz unten. Das habe ich kommentiert. Ja, genau. Und pass auf. Ja, genau. Pass auf. Und am nächsten Spiel, da traf ich dann vor dem Spiel Rüdiger Rehm und der sagte, seine Frau hätte sich beschwert, dass der Kommentator so pro Duisburg gewesen sei. Ja? Und ich habe aber natürlich auch schon ich habe natürlich auch schon gehört, als zum Beispiel als gegen Kaiserslautern das Spiel, als Wien Wiesbaden 1-0 auf dem Betze gewonnen hat, habe ich gehört, weil meine Schwiegerfamilie sozusagen, ja, kommen aus Kaiserslautern. Und da habe ich aber auch schon gehört, irgendwie, ja, für Wiesbaden kommentiert und so, ja, und gegen Kaiserslautern. Also ich finde es immer sehr interessant, wie da die Wahrnehmung ist und der ist für uns oder der ist gegen uns. Wie nehmt ihr das wahr? Fühlt ihr euch gerecht behandelt oder fühlt ihr euch fair kommentiert?
Also generell ist das natürlich ein Problem. Ich glaube, das wirst du immer haben in der Funktion. Das ist einfach so. Das ist fast wie der Schiedsrichter. Ne? Du kannst da von der einen, wirst von beiden Seiten wirst du halt nicht unbedingt als neutral, sondern halt als zusätzlicher Gegner wahrgenommen. Ne? Das Lustigste ist ja Marcel Reif, dem ja von allen Seiten immer vorgeworfen würde. Also ich meine, der ist ja Kaiserslauterer, aber er war dann für Dortmund, da war er dann immer Bayern-Fan, für Bayern war er immer Dortmund-Fan und sonst irgendwas, keine Ahnung, was dem alles immer vorgeworfen wurde.
Genau.
Aber ich vermute, so wie du es anmoderiert hast, hast du da eh so ein gewisses dickes Fell in der Hinsicht. Um deine Frage zu beantworten,
Box mal nicht so rum, Gunnar.
Ja, nee, ich wollte noch so ein bisschen Einleitung, ne?
Ach so.
Ich ärgere mich auch manchmal über einzelne Kommentare. Das nervt dann halt aber auch. Das hängt aber eher damit zu tun, weil man sich eigentlich in Wahrheit über das Spiel ärgert. Und wenn dann halt noch irgendwie dann dazu kommt, so von wegen, dieser Vermey, jetzt macht er noch sein drittes, ja, halt's Maul!
Ja.
Das denke ich selber.
Den hätte ich auch gemacht.
Genau. Das ist dann aber, das hat dann natürlich nichts unbedingt mit dem Kommentar an sich zu tun, das ist dann halt, ich meine, normalerweise wird man ja am liebsten im Stadion stehen, ja, da hast halt nur die Umstehenden, die aber meistens natürlich dann eher deine Meinung teilen, weil man ja im Fanblock steht. So, und wenn du dann halt sozusagen vielleicht eine andere Meinung dann irgendwie dann noch dann so präsentiert bekommst, irgendwie, ja gut, klar, da das nervt dann halt auch mal in dem Moment. Aber generell würde ich nicht sagen, dass wir da besonders schlecht wegkommen. Das wäre jetzt nicht mein Eindruck, oder? Micha, was sagst du?
Nee, würde ich auch nicht sagen. Also es gibt manchmal vereinzelte Spiele, wo ich denke, okay, also so schlecht waren sie jetzt meiner Meinung nach nicht. An das Duisburg-Spiel, ja, ich weiß noch, dass das, also das war dann aber auch.
Wann hast du den Ton weggemacht?
Nee, den mache ich generell nicht weg, aber
Stadionatmosphäre.
Also ich kann mich daran schon noch so erinnern, dass Vermeer da so ein bisschen abgefeiert wurde dann von dir dann. Aber klar, ich meine, der hat dann auch einen Hattrick, was ein richtiger Hattrick.
Drei Tore.
Also hat er drei Buden gemacht. Und der hatte dann da, in dem Spiel hat er da gerade auch alles geklappt. Und das ist schon so, wie Gunnar das sagt, und du bist dann selbst genervt über die Leistung deiner Mannschaft. Und der Nachmittag ist dann diesbezüglich gelaufen. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es generell, also das ist mir jetzt überhaupt nicht aufgefallen in letzter Zeit, dass man da jemand hat, der da da besonders parteiisch ist. Das hast du aber, wie gesagt, das, wie du sagst, das kann der Schiedsrichter sein, das kann der Kommentator sein. Und ich hatte es aber bei mir ja auch ein bisschen, ne? Also als ich als Stadionsprecher, da hast du dann auch die Leute, die sagen, ah ja, gib doch mal mehr Gas, und die anderen sagen, das ist mehr Sache der Fans, ja. Und ich habe da ja auch dann versucht, so, oder bin dann ja auch meinen Weg gegangen, und dann machst du es auch nicht jedem recht, ja. Dem einen bist du dann, wie gesagt, dem einen ist es zu wenig, dem anderen ist es zu viel, und so ist es ja immer. Und wie gesagt, es guckt sich keiner das Spiel wegen des Kommentators an, und man macht das Spiel auch nicht aus. Also vielleicht macht man den Ton weg dann, wenn es einen total nervt, aber im Endeffekt geht es ja um Fußball, und wie gesagt, der Aber ich finde eher, also wenn man da von den Emotionen mal getragen wird, das ist auf jeden Fall was Positives, weil viele, glaube ich, auch deshalb ins Stadion gehen, um eben Emotionen nochmal erleben zu können. Und dann hat man da nochmal einen guten Ersatz, solange das eben echt wird und nicht echt wirkt und nicht gekünstelt oder irgendwie versucht, dann eine Sensation aus einer normalen Geschichte
Guck
zu machen.
Guck dir das an, der schießt den Eckball in den Strafraum rein.
Ja,
das
so.
Ist der Wahnsinn.
Ja, ja.
Aber schaut ihr denn die Übertragung noch immer schon von Anfang an oder schaltet ihr erst zum Anpfiff ein oder wie ist da euer Sehverhalten?
Ja, da hatte ich eben auch überlegt, ob ich was zu sagen, wo du da bei den 14 Minuten warst, weil ich auch so gemerkt habe, also mir ist oft so, wenn ich jetzt gerade halt daheim bin ja, und ja nicht ins Stadion kann, dass ich dann da auch irgendwie noch am Kochen oder irgendwas bin oder irgendwas am Vorbereiten und die Kinder da rumspringen und also ich gucke dann schon die Viertelstunde vorher. Also macht dann eine Viertelstunde vorher an, weil viel früher macht es, glaube ich, keinen Sinn bei der dritten Liga. Und
das geht auch erst um 13:45 los.
Ja, yeah, genau, deshalb. Also das, was ich ganz cool finde, ist, dann kommt ja immer noch mal in der Halbzeit oder so auch so vom Freitagsspiel nochmal so eine Zusammenfassung. Und aber ich gucke mir das dann vorher an. Ich krieg's dann nicht immer komplett mit, eben aufgrund der Ablenkungsquellen zu Hause und das versuche ich dann schon und dann geht's, wenn die Bayern dann noch spielen, eben fließend über zu Sky und da bin ich jetzt auch nicht böse, wenn die Vorberichterstattung, wenn ich die jetzt verpasse, ja.
Ja, tatsächlich, bei euch gucke ich auch häufig, nicht immer, aber meistens auch die Viertelstunde vorher. Also meistens schalte ich sogar schon irgendwie, keine Ahnung. Dadurch, dass ich das halt jetzt nicht im Fernseher direkt habe, sondern halt das Notebook dann halt irgendwie vorher an den Fernseher anschließe, um den Stream zu schauen. Und das mache ich halt meistens schon vorher irgendwie, keine Ahnung, so um halb oder sowas. Und dann läuft der automatisch da irgendwie so dann irgendwann die Uhr runter. Und dann geht der Stream dann los. Und das heißt, das läuft dann schon mal irgendwie, während ich dann auch noch irgendwie hier so, keine Ahnung, in der Wohnung irgendwie beschäftigt bin. Und irgendwann höre ich dann aus dem Wohnzimmer dann was quaken und dann weiß ich, okay, jetzt kommen dann irgendwie so die Interviews und dann komme ich dann mal rüber. Also nochmal zu deiner Frage vorher, was so in der die Berichterstattung über unseren Verein oder wie wir so wahrgenommen werden. Was mich manchmal ein bisschen nervt, also jetzt vielleicht nicht mehr akut, also in letzter Zeit. Ja gut, das Thema hat sich jetzt seit einem Jahr eigentlich eh erledigt, aber irgendwie so dieses Thema mit relativ wenig Fans, das wird halt regelmäßig wieder hoch oder wurde damals natürlich, als Fans noch im Stadion waren und dann der Gästeblock dann halt sehr klein ist. Ja, das ist dann irgendwann auch mal ausgelutscht. Also ja, es gibt Fans, Fanszenen, die sind groß, was weiß ich, irgendwie hier Kaiserslautern kommt auch mit 1000 Leuten nach sonst irgendwo oder Magdeburg oder keine Ahnung. Und wenn Wien nach Rostock fährt oder sowas, dann sind es halt nur 20 Leute. Na gut, so ist das halt.
Ja, das haben wir ja mit anderen Fanszenen gemeinsam.
Die ja, na klar.
Werden dann alle gleichmäßig gezeigt.
Ja, es war, glaube ich, auch bei Wien Wiesbaden immer so das Thema, dass sie so einen attraktiven Fußball gespielt haben, ne, in der Aufstiegssaison und auch davor eigentlich schon, finde ich, unter Rüdiger Rehm. Und auch in der Tabelle gut platziert waren. Und dann war es einfach immer so ein krasser Widerspruch irgendwie zu den Zuschauerzahlen. Also ich meine, wir, die wir hier auch in der Rhein-Main-Region wohnen, ist ja klar, ja, dass es einfach so ein Spätstarter, sage ich mal, wie der SVW in Wiesbaden da ein bisschen schwerer hat. Aber kann ich natürlich verstehen, dass einem das irgendwann auf den Keks geht. Mhm. Ja, ist klar.
Ja, kommen wir mal wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema. So zu Kommentatoren hatte ich noch hier ein, zwei Fragen. Was mich immer wieder fasziniert, ist, wie professionelle Sprecher lange reden können, also so ein ganzes Spiel durchkommentieren, fast ohne sich zu verhaspeln, ohne und hm und so. Also da habe ich ein großes Thema mit. Die Hörer unseres Podcasts sind wahrscheinlich leid geprüft, weil ich mich häufig hier in irgendwelchen Äs aufhänge. Welche Ausbildung und wie viel Training braucht man dafür?
Also ich habe grundsätzlich keine jetzt irgendwie Sprecherziehung verordnet bekommen. Ich habe das privat mal gemacht. Aber du, ehrlicherweise, diese hat so eine gewisse Tonalität, die muss man, glaube ich, einfach mitbringen. Also ich glaube, wenn man die nicht hat, ja, dann kann man die, glaube ich, auch schwer erlernen. Meine Freundin sagt immer, ich hab eine richtige Stimme und ich habe eine Kommentatorenstimme. Mhm. Ja, also das ist vielleicht sowas, aber ich habe jetzt, böse Zungen würden sagen, das merkt man auch, ich habe jetzt nicht jahrelange Sprecherziehung oder so hinter mir. Mhm.
Ja, du sagst das gerade.
Aber ich finde, ich finde, Gunnar, das ist, ehrlich gesagt, wenn du ein Spiel siehst, ja, dann, du erzählst ja, was da passiert. Und wenn du jetzt Fragen beantwortest, dann ist das was anderes, weil du überlegst, ja gut, was, wie antworte ich darauf jetzt und wie verpacke ich das und so. Aber das ist ja beim Spiel nicht so. Du erzählst ja einfach, was du siehst und was da passiert. Und deswegen ist das, glaube ich, so, wenn man so will, systemimmanent und liegt in der Natur der Sache, dass man da nicht rum hat.
Hat wahrscheinlich auch mit der Vorbereitung zu tun und man hat ja dann auch während des Spiels immer mal kurze Pausen.
Genau. Und ich finde, also bei mir, ich merke das, dass ich immer so ein bisschen an meine Grenzen komme, wenn so nach dem Spiel eigentlich alles gesagt ist und wir warten aber noch auf die Interviewgäste. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, der eine Spieler, der eine Trainer ist erstmal aufs Klo, der andere ist erstmal in die Kabine, eine durchziehen oder so. Und dann, ja, muss man ziehen. Ne?
Welche Trainer ziehen denn einen durch nach dem Spiel?
Ja, das habe ich jetzt da gibt es auf jeden Fall Kollegen, die das sehr viel besser können als ich. Das sind oft die Leute, die beim Radio waren oder die eine Radio-Vergangenheit haben. Die können immer reden ohne Ende. Und ich, der jetzt keine klassische Radio-Vergangenheit hat, der guckt dann auch so auf seine Zettelchen und denkt, ja, das habe ich eigentlich schon erzählt, das habe ich eigentlich schon erzählt. Ich habe schon erzählt, gegen wen sie als nächstes spielen. Im Stadion ist keine Sau mehr, vor allem, ne? Seit keine Fans ins Stadion dürfen, gibt es da nichts mehr, was man aufnehmen kann. Tja, da merke ich dann manchmal, okay, da komme ich an meine Grenzen. Aber während des Spiels geht's eigentlich. Mhm. Ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde aber auch ganz angenehm als Zuschauer, wenn der Kommentator einfach mal ruhig ist. Ja. Einfach mal das Spiel stehen lässt. Ich meine, wir sind ja eben nicht beim Radio, ne? Sondern man sieht ja, was passiert. Und ja, ich finde, man muss nicht alles kommentieren.
Absolut. Also ich besonders überflüssig sind ja so Sachen wie, wenn fünfmal hintereinander dann irgendwie der Name von dem jeweiligen Spieler dann genannt wird, der halt jetzt gerade den Ball zugepasst bekommt. Keine Ahnung, jetzt bei uns, was ich, Mockenhaupt, Medic, zurück zum Mockenhaupt,
Kempe. Das mache ich manchmal bei Mannschaften, die ich nicht so oft habe. Da muss ich mir zu vergewissern, das ist der und das ist der.
Nee, war jetzt gar nicht auf dich bezogen irgendwie, aber das kriegt man schon häufiger mal in so Übertragung mit. Da denke ich, okay, lass es doch einfach, ich sehe es doch.
Ja. Wir hatten uns da ja mal auch kurz zwischendurch mal versucht, so als Fanradio.
Ja, ja.
Vielleicht machen wir das demnächst. Haben dann ja auch mal ein, zwei Spiele kommentiert. Die haben aber, waren nicht so erfolgreich, die
Spiele waren, und, aber jetzt ist es egal, jetzt können wir es wieder wagen. Jetzt ist es wurscht.
Aber das hat ja auch besonders gut funktioniert bei dem Lübeck-Spiel.
Ja, da habt ihr mitgespielt.
Ja, das ist immer, man ist immer nur so stark wie das schwächste Glied in der Kette. Ne?
Genau. Da war dann Facebook irgendwann die Lösung, oder was war da?
Da haben wir auf Facebook.
Halt. Das war das, glaube ich.
Ja. Das war auch der Devin.
Ja, wir konnten uns bisher noch nicht so recht entscheiden, spielen wir jetzt TV Kommentar oder machen wir Radio? Ne? Das müsste man uns vielleicht nochmal überlegen, wenn wir es das nächste Mal
sehen. Ja, gut, da würde sich jetzt gerade eine Frage anbieten, die ich dir auch genannt hatte. Also, weil wir ja da, wir hatten das ja einerseits so ein bisschen als Service gedacht, falls eben Leute, die sonst ins Stadion eben gehen, aber kein Magenta-Abo haben, ne, dass man da nochmal so ein bisschen da ein größeres Live-Erlebnis bietet als ein Ticker. Und dann aber war es auch so, dass einige das parallel zum Spiel als Kommentar hören wollten, also dann euch, dass wir dann euch zumindest bei 10 Leuten ausgestochen haben. und dann mussten die aber auch den Stream oder das Bild unserem Kommentar anpassen, so vom vom Zeitlichen, weil das natürlich ein bisschen verzögert war bei uns. Aber da hat sich bei mir dann auch, oder weiß nicht, ob du das weißt oder sagen kannst, inwieweit sich die Abonnentenzahl jetzt pandemiebedingt bei euch verändert hat. Also theoretisch könnten es ja jetzt ein paar Abos mehr sein. Also das ist natürlich immer ein bisschen ein Auf und Ab, aber gibt es da einen signifikanten Anstieg aufgrund der des dauerhaften Zuschauerausschlusses?
Nee, kann ich dir leider überhaupt nichts zu sagen. Würde ich auch ähnlich vermuten wie du, auch weil ja keine Kneipen irgendwie geöffnet haben, legal zumindest nicht, indem man das irgendwie dann zusammen gucken kann. Deswegen würde ich das auch so vermuten, aber kann ich dir leider nichts zu sagen.
Okay. Nochmal gerade kurz zurück zum, ich sag mal, zum professionellen Sprechen, oder du hast es dann mit deiner Kommentatorenstimme und deiner normalen Stimme bezeichnet. Ich finde es ja lustig, dass ihr das ja im Prinzip mehr oder weniger einfach einschalten könnt. Als ich da neulich bei euch zu Gast war, und dann standen wir in der Vorbesprechung, als dieser Ablaufplan so durchgegangen wurde, da standen wir so locker zusammen. Und da haben auch, wir waren Stefan Fuckert und Konstantin Klostermann waren es, glaube ich, ne? Die standen da auch, haben auch ganz normal gesprochen. Und sobald sie auf Sendung sind, klingt es dann sofort anders. Ich habe überlegt, ist das vielleicht so vergleichbar mit einem Schauspieler, der in seine Rolle schlüpft und auf die Bühne geht?
Ja, bestimmt. Also, könnte ich mir vorstellen. Also, ich könnte jetzt auch so sagen, ne, ja, herzlich willkommen hier in der Brite Arena in Wiesbaden und wir sind hier beim Spiel. Ne? Okay. Also das kann man schon irgendwie anknipsen. Das krasseste Beispiel, was ich eigentlich in der Geschichte mal oder in der Hinsicht mal erlebt habe, ist auch ein MDR-Kollege, Jörg Röhrig. Röhrig heißt der. Und der spricht wenn du den in der Redaktion triffst, spricht er einen sehr starken sächsischen Akzent. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal gehört, lief da ein Beitrag. Und dann, was? Jörg Röhrig hat den gemacht? Das hast du überhaupt nicht erkannt, ja? Und dann habe ich immer gefragt, sag mal, Jörg, also sei mir jetzt nicht böse, aber du sprichst ja jetzt schon sehr starken sächsischen Dialekt, wenn wir uns jetzt hier so auf dem Flur treffen. Und in dem Beitrag, wie geht das und so? Und der hat sich das halt wirklich antrainiert. Mhm. Ne, also so eine Sprechstimme anerzogen über Sprecherziehung halt, wo du wirklich keinen Dialekt, keinen sächsischen Einschlag hörst. Und im Alltag spricht er halt seine Mundart sozusagen. Und das ist total verrückt. Und ja, ich glaube schon, dass das so eine Art Schalter ist, den man dann umlegen kann. Wie gesagt, ich mache das auch manchmal zur Unterhaltung im Freundeskreis, wenn das bestellt wird sozusagen. Ja. Okay. Das geht, glaube ich schon. Mhm. Aber das war mir letztens schon aufgefallen, dass du das gesagt hattest. Und da war ich mir nicht sicher, wie du das meintest, weil du meinst so, ja, dann legt ihr irgendwie den Schalter um und tut so, als wäre das Wichtigste auf der Welt gerade so für euch. Ne? So ähnlich hast du es, glaube ich, gesagt.
Kann ich mich jetzt gerade nicht mehr dran erinnern, aber tatsächlich ja. Da ging es mir aber eher, ich glaube, in dem Moment eher so inhaltlich. Weil vorher,
genau.
da waren noch so andere Gespräche, keine Ahnung, irgendwie der eine erzählt, genau. Keine Ahnung, Konstantin kommt eigentlich aus Hamburg und bla und wohnt in Köln. Und so war irgend so ein Gespräch mit, ich glaube, mit dem, wie heißt der Kollege noch, das ist dann der, war das der Aufnahmeleiter oder der da noch so draußen rumspringt, der so das Bindeglied?
Ja.
Ja, genau. Irgendwie da, weiß ich, ne, hast du auch mal höherklassig gespielt und bla bla bla. Irgendwie war so ein ganz normales Gespräch. Und dann, das war aber doch relativ kurz, bevor dann halt irgendwie Sendung losging. Und dann ist plötzlich, ne, zack, und jetzt, wir kümmern uns jetzt hier um dieses Spiel. Und dieses Spiel ist das Event an diesem Nachmittag, so, ne, jetzt mal übertrieben gesagt. Also, Ja, ich meine, klar,
das wird. Und das finde ich aber cool.
Ja, 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 ehrlich absolut. Gesagt.
Finde ich auch. Also, weil ich finde, man darf ja immer nicht vergessen, dass eben dass die Fans auch dafür bezahlen. Mhm. Und ich finde, also deswegen finde ich auch gut, dass du mal den Einblick bekommen hast. Ich finde, das ist hinter den Kulissen, sage ich mal, es ist wirklich sehr, sehr nett und sehr, sehr lustig. Es macht einfach riesengroßen Spaß. Und trotzdem finde ich, dass es dann, wenn es heißt so, und jetzt in 10 Sekunden und Achtung in 5 und dann ab, ja, dann geht's auch um nichts anderes mehr. Und das finde ich super. Und das funktioniert, finde ich, sehr, sehr gut. Also ich, ich finde diese Sendung, bin selber großer Fan dieser Sendung sozusagen, ja. Mhm. Muss ich tatsächlich sagen. Und bin auch kein großer Fan so von Vorberichterstattung grundsätzlich. Aber ich finde so, das ist irgendwie rund. Und dass das gelingt, dazu tragen eben alle auch bei.
Ja. Ja, da vielleicht an der Stelle noch. Also ich hatte sie auch schon mal im privaten Gespräch ja schon erzählt, aber das finde ich bei euch ganz gut. Diese Viertelstunde, das ist gerade genug, dass man noch was, auch tatsächlich noch eine Info rüberbringt, ohne dass es jetzt irgendwie künstlich aufgebläht wird. Das hat man ja in anderen Sendungen, wo halt wirklich dann irgendwie, keine Ahnung, ewig viel Programm gefüllt werden muss. Und dann ist dann klar, so viel Interessantes gibt's dann einfach nicht. Das heißt, das wird dann mit irgendwelchen Banalitäten oder Boulevardthemen oder sonst irgendwas gefüllt. Und gut, hat wahrscheinlich auch sein Publikum. Mich interessiert es dann halt nicht. Und das nervt dann. Da schalte ich dann, also Sky schalte ich nie vor Anpfiff ein. Also das kann ich überhaupt nicht mehr ertragen. Aber gut. Ja. Also war eigentlich als kleines Lob an euch gedacht.
Ach so, ja, danke.
Genau. Micha hat gerade schon Corona angesprochen. Jetzt bezüglich möglicher Erhöhung der Abonnentenzahl. Aber das hat ja auch direkten Einfluss so jetzt auf eure Arbeit im Stadion. Also jetzt mal abgesehen von den offensichtlichen Dingen wie Maske und Abstand und so sehr. Wie sehr hat sich da die eure Arbeit oder die Übertragung aus dem Stadion verändert?
Ja, es hat sich natürlich schon sehr verändert. Also es war als die Saison unterbrochen wurde und dann fortgesetzt wurde, da war es besonders krass, weil da wurden wirklich feste Teams gebildet sozusagen, die also wirklich feste Besetzungen, die diese Spiele gemacht haben. Und so, dass ich zum Beispiel dann auch da überhaupt nicht dabei war, als die letzte Saison zu Ende gebracht wurde, weil ich immer hätte können müssen und das einfach nicht gegangen wäre mit meinem Hauptjob. Und klar, und jetzt ist es natürlich, der Kommentator zum Beispiel oder der Moderator darf nicht auf den Ü-Wagen, weil die Ü-Wagen-Besetzung sozusagen, ja, soll nicht in einen Kontakt sozusagen da getreten mit dem Kommentator oder Moderator. Das heißt, da darf sonst keiner rein. Normalerweise kommen die natürlich rein, um da auch den Austausch zu haben. Ja, ich mache morgens vorher meinen Schnelltest, bevor ich auf die Produktion fahre. Bisher immer Glück gehabt, bisher immer negativ gewesen. Und du musst natürlich Abstand halten. Das ist natürlich schwierig, weil wir ja nah dran sein wollen. Ne? Mhm. Also wir wollen natürlich, inhaltlich sind wir, glaube ich, trotzdem immer noch sehr nah dran. Aber ja, wie gesagt, also was jedem auch fehlt, fehlt uns natürlich auch. Und natürlich, wenn du vor dem Spieler mit dem Trainer sprichst, dann musst du da Abstand halten. Dann
der wird
ist das schon gar nicht mehr so intim. Dann
wird er geangelt, habe ich gelernt. Ne?
Ja, aber ich meine jetzt, genau, dann wird er geangelt. Aber ich meine, auch so im halb privaten Vorgespräch so, ja, dann musst du dich schon so in Ruflautstärke irgendwie so miteinander verständigen. Und das ist dann schon natürlich was ganz anderes, als wenn du sagst so, jetzt komm und jetzt sag mal, wie macht ihr es denn heute?
Man kann nach dem Spiel mit dem Trainer keinen mehr durchziehen, das ist halt so.
da haben wir es wieder.
Verstehe ich nicht.
und ihr könnt natürlich jetzt auch nicht mehr in den Innenraum, ne? Ihr müsst, das muss dann halt alles dann so über die, über das Mäuerchen geschehen quasi. Also auch euer Studio ist auch nicht mehr so direkt am Spielfeldrand und so, ne?
Ja, ja Genau, also ich finde, das hat sich alles ziemlich gut eingespielt. Das ist, also inzwischen sind wir da geübt und so, aber natürlich freuen wir uns, wenn es dann auch bald wieder anders ist. Es funktioniert sehr gut, so wie es gerade funktioniert, aber ja, wir wünschen uns natürlich trotzdem alle anders, ist ja klar.
Mhm, klar. Ja, du hast ja erzählt, du bist ja so quasi auch so aus Leidenschaft ja so da zum Fußball gekommen oder zum Fußball kommentieren. Kannst du jetzt so als, lässt sich das vereinbaren, wenn du dich so professionell mit Fußball beschäftigst, dass du auch noch Fußballfan bist? Hast du auch einen Lieblingsverein oder einen Lieblingsspieler?
Sönke, es ist die 90. Minute des Podcasts. Das ist die alles entscheidende Frage.
Ja. Also ich bin, habe ja gesagt, ich komme aus Niedersachsen und fußballerisch sozialisiert wurde ich im Stadion an der Hamburger Straße. Das ist das Stadion von Eintracht Braunschweig. Und
das ist ein bisschen schade, weil ich habe nämlich einen Bekannten, der mal bei Goslar gespielt hat, damals irgendwie in der Oberliga, glaube ich.
Ja, aber ja.
Nee, ist nicht richtig.
Das ist so eine Sache für sich. Aber auf jeden Fall bin ich dort sozialisiert worden. Was mir übrigens sehr geholfen hat, weil ich mich immer noch über Stadien ohne Laufbahn sehr freue und dafür begeistern kann. Mich kann aber eben auch ein Stadion mit Laufbahn nicht schrecken, weil ich das eben eigentlich nicht anders kannte. Aber ganz ehrlich, also dieses klassische Fansein, das vergeht natürlich schon so ein bisschen, weil du einfach, aber ich weiß gar nicht, ob das damit zu tun hat, dass man hinter den Kulissen, in so einen Blick hinter die Kulissen bekommt, sondern vielleicht ist es einfach eine Sache auch des Älterwerdens. Weiß ich nicht, klingt jetzt so altklug, aber ich gucke, wenn ich die Zeit habe, die Spiele von der Eintracht. Aber
von der Eintracht aus Braunschweig.
Genau, von der großen.
Ja, genau, die richtige Eintracht.
Sehr gut, sehr gut. Ja, du, ist jetzt natürlich die Frage, du bist Jahrgang 90, damit bist du etwas jünger als Gunnar und ich und wir machen hier einen Podcast über unseren Lieblingsverein, von daher ist jetzt die Frage, ob das im Laufe der Zeit
auf unsere mangelnde Reife zurückzuführen ist.
So ein relativ. Das, wahrscheinlich, Gunnar, wahrscheinlich.
Ja.
Nein, ganz ehrlich, also ich finde das, ich glaube, wenn ich in Wiesbaden wohnen würde und irgendwie nichts irgendwie so beruflich damit zu tun hätte, würde ich wahrscheinlich auch zum SVW in Wiesbaden gehen. Genauso würde ich aber wahrscheinlich ehrlicherweise auch, wenn ich in der Kölner Südstadt wohnen würde, zu Fortuna Köln gehen. Mhm. Weil einfach Fußball geil ist. Ja? Egal, ganz witzig eigentlich tatsächlich, das war eigentlich so mein schönstes Erlebnis. Ich habe einen Arbeitskollegen, der ist heißer Fan von Erzgebirge Aue. Und der hat es geschafft, dass alle möglichen Leute, also Braunschweig-Fans, Eintracht Frankfurt-Fans, Hamburg-Fans, mit dem zum Beispiel nach Duisburg fahren, in der zweiten Liga, um Aue auswärts zu gucken.
Geil.
Und es gipfelte im Januar 2020, da denke ich heute noch, gerade an den Corona-Zeiten, sehr gern zurück, dass wir eben privat ins Trainingslager von Erzgebirge Aue gefahren sind. Und da im Hotel auch waren, witzigerweise, da war auch in Andalusien war das, da war auch Magdeburg in dem Hotel und der Haching war in dem Hotel, im Nachbarhotel war Würzburg, also es war insofern auch professionelle Vorbereitung natürlich auf kommende Drittliga-Aufgaben. Aber das war sehr cool, weil ich eben, weil ich da nicht so emotional so bei der Sache war, sondern das war einfach Fußball, morgens Frühstück, dann Training, dann zurück Mittagessen, dann Testspiel.
Training dann, gucken, dann so. Testspiel gucken.
Genau, genau. Ja, natürlich. Ja, was denn sonst? Also ich habe noch nie einen Cent dafür bekommen, dass ich gegen den Ball getreten habe. Genau, also ich bin grundsätzlich, glaube ich, einfach Fußballfan und dieses klassische Fan-Sein von einer Mannschaft, wie gesagt, für Eintracht Braunschweig, das kriege ich nicht mehr raus. Aber die Kennzeichenhalterung habe ich jetzt nicht mehr im Auto.
Ja, nö, ist ja auch völlig normal, dass man da der Verein, mit dem man so groß wird, dass man den noch, dass der immer noch mal eine besondere Bedeutung hat. Und aber da du jetzt schon länger in Mainz wohnst, aber den FSV nicht erwähnst, ist ja dann auch okay.
Ja, ich wusste jetzt nicht, wie sehr ich mich mir noch verscherzen soll. Tatsächlich habe ich als studentische Aushilfe Führungen gemacht in der damals noch Kurfass Arena, jetzt Opel Arena und bald Mewa
Ja,
Arena.
also ich sehe das jetzt mit dem FSV Mainz 05 nicht so dramatisch wie manch andere. Also,
Um mal Ottmar Hitzfeld an der Stelle zu zitieren, das sehe ich überhaupt nicht negativ.
ja. Nee, also da gehe ich zum Beispiel auch natürlich immer noch gerne mal hin. Ja, aber ich war eben zum Beispiel auch, als Wiesbaden in der zweiten Liga gespielt hat, war ich, also letzte Saison, war ich eben mit Aue dann dort und stand dort im Gästeblock. Und macht einfach riesen Spaß. Ich glaube, wir in Wiesbaden haben sogar gewonnen. Das Ergebnis ist
Ich
ehrlicherweise immer
glaube,
zweitrangig.
Aue war das war da, glaube ich, das erste Spiel im neuen Jahr oder
Nee,
so.
es war noch, das war noch
Ja, das war
vor,
kalt, es war
das
kalt.
war
Ja.
noch vor Weihnachten, das war das erste Rückrundenspiel.
Oder so rum. Aber
Ein
es war eins, es war
ein
auf jeden Fall
furchtbares
kalt.
1-0.
Ja.
Ja,
Ja.
naja, siehst du.
Ja, aber wenn du jetzt dann schon, gut, Braunschweig, dass du die vielleicht mal quasi auch in deinem Job live siehst, die Chance besteht ja. Aber wir sind jetzt umgekehrt. Also ich meine, der wäre so der natürliche Konkurrent, ist ja dann Hannover. Die sind jetzt gerade nicht unbedingt von dritter Liga bedroht, glaube ich, wenn ich das richtig
Nee, nicht
im
mehr.
Blick habe. Aber hättest du da irgendwie ein Thema, wenn du die jetzt kommentieren müsstest, oder könntest du einfach locker ausblenden? Hättest du da keinen Stress?
Ach ja, also ganz ehrlich, also das finde ich auch immer manchmal so ein bisschen, wenn ich dann so lese, irgendwie der Kommentator war für uns oder für die und gegen uns. Also ich konzentriere mich da auf das Spiel und kommentiere das, was ich da sehe. Und
Aber dann fällt dir plötzlich in der 65. Minute ein, dass du als Zwölfjähriger mal von einem gegnerischen Fan den Schal abgezogen bekommen hast und dann kommt alles
ja,
raus.
nee. Also ganz ehrlich, ich war ganz ehrlich, weißt du was? Mir wurde einmal, war ich mit einem Kumpel in Braunschweig im Stadion und da wurde der Schal abgezogen, aber von Braunschweig-Fans. Ja,
Aha, den eigenen
also
Fans.
so viel, also so viel dazu, so viel dazu. Ja, nee, aber ich glaube, da hätte ich nie irgendwelche Probleme. Und also das gehört dann auch zur Professionalität dazu, finde ich.
Ja,
Ich
dazu
würde
müsste.
vielleicht auch, keine Ahnung, ich war noch nie, ich habe eine Braunschweig-Sendung gemacht als Redakteur. Ich weiß auch nicht, ob ich als Kommentator da überhaupt für eingesetzt worden wäre. Jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr.
Gut, dazu fehlen wahrscheinlich dann auch zu viele Stadiongängererlebnisse, um das dann wirklich so innen drin zu haben. Ich weiß noch, wie ich, also Gunnar und ich sind ja auch beide auch Bayern-Fans und ich weiß noch, wie das früher immer dann noch bei Premiere World. Also wenn dann Derby anstand in der Bundesliga gegen 60, also das waren ja dann auch heiße Duelle, wie ich damals auch die 60er teilweise schon auch ja, für meine Verhältnisse gehasst habe oder halt einfach, das war halt einfach eine Rivalität, die war geil, ja. Aber da ist ja auch nichts mehr von übrig geblieben eigentlich. Ne? Da hast du ja teilweise
Ja,
Mitleid
das und
gehabt
aber
und
es ist ja nicht das gleiche, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, aus München kommst oder so
ja,
und
genau.
das
Und das,
tatsächlich so im Viertel erlebst
genau,
oder so,
das,
ne?
damals war ich auch noch regelmäßig im Stadion, weißt du? Und dann war das halt nochmal ein bisschen mehr. Und aber generell ist jetzt auch bei mir so, dass ich jetzt eher dachte, okay, das ist ein Spiel und da gehören Emotionen dazu, aber hat auch alles seine Grenzen. Da muss man auch schon mal dann die Kirche im Dorf lassen,
Ja,
ja.
na klar. Was habe ich denn hier noch?
Was war sonst noch, Gunnar?
Wir kommen dem Ende entgegen,
Kommen wir
keine Sorge,
zur Rubrik Sonstiges.
wir haben es bald geschafft. Aber wo wir gerade so dabei sind, gibt's Stadien oder Vereine, zu denen man lieber fährt als zu anderen?
Oder du, ganz im Spitzen.
Ja, konkret du.
Also ich bin immer sehr gerne nach Großaspach gefahren, weil es da Mauldäschle gab im Pressebereich. Auch das ist ja jetzt leider alles gerade komplett geschlossen. Ja, ich glaube auch ganz ehrlich, also da wird man sehr pragmatisch und so ganz unromantisch. Also ich fahre immer besonders da gerne hin, wo ich gut
Verpflegt
fahren
werde.
kann und wo ich schnell wieder wegkomme. Das ist einfach wirklich, das ist einfach so das Essentielle. Wobei natürlich, muss man schon ganz ehrlich sagen, das ist jetzt kein Schmuh, wenn du nach Kaiserslautern fährst, das ist natürlich schon noch was anderes, ja. Und das war auch gegen Wien Wiesbaden das Spiel, da saß ich da. Du kam da erstmal an und saß dann da und das ist so leer und alles so tot irgendwie und es hat alles so den.
Und dann bist du doch ins Stadion gegangen.
Ja, es hat irgendwie aber alles so, also es hat aber alles so, weißt du, es hat so alles so von der Symbolik so zum Niedergang des Vereins gepasst. Das hat mich richtig runtergezogen.
Und dann
muss ich wirklich sagen.
Und dann
obwohl
was? Und dann kam die Pandemie.
das war ja schon in der Pandemie, aber obwohl, das sage ich auch zum Thema so Fußballfan, obwohl ich mit Kaiserslautern ich habe mit denen grundsätzlich eigentlich überhaupt nichts am Hut, nie gehabt und im Privaten nicht aufgepasst und da jetzt irgendwie Beziehungen aufgebaut. Aber das zieht dich dann irgendwie schon runter und ich glaube, das geht jedem so. Mhm.
Ja, mir geht's auch so. Mein Schwiegervater ist Lautern-Fan und die Brüder von meiner, also die Brüder von meiner Frau auch, ja. Aber gut, das macht jetzt auch nichts. Okay. Ich war ja einmal sogar mit meinem Schwiegervater am Betzebäsch.
Ja, ich hätte auch noch ein
paar Betzebäschchen,
aber das wird jetzt ein
bisschen. Das war, glaube ich, das 0-0, wo der Greve uns den Elfer nicht gegeben hat damals.
Ja, das ja.
Da war ich, glaube ich, auch da.
Das war doch hier, war das nicht.
Das hat im Rückspiel gleich wieder
gemacht. Wer ist unser Invalide?
Schönfeld.
Ja.
Mhm. Schönfeld hätte er eigentlich
nicht. Ja, genau. Ja, genau. Das Foul an Schönfeld. Ja, da war ich auch da. Ja.
So.
Guck mal, was wir schon alles zusammen erlebt haben, ohne es zu wissen.
Nächstes Mal. Wir im Stadion waren.
Ja. Gut. Jetzt haben wir viel erzählt. Jetzt vielleicht nochmal einen kurzen Ausblick. Hast du Pläne, berufliche Pläne für die Zukunft? Ist das vielleicht so, ich stelle das einfach mal so in den Raum, du kannst sagen nee oder ja oder vielleicht was dazu erzählen. Ist das vielleicht so, dass man, wenn man jetzt schon mal bei Magenta ist, dass man dann vielleicht auch irgendwie mal zu Sky oder zu The Zone oder anderen Sendern wechseln möchte irgendwie, weil man da vielleicht auch ein bisschen größeres Publikum dann hat? Oder vielleicht ist das auch gar keine Verbesserung, weil da irgendwie die Arbeitsbedingungen viel schlechter sind? Oder interessiert dich das gar nicht, weil das für dich eh nur nebenbei läuft, neben deinem Hauptjob?
Genau, also habe ich wirklich überhaupt keine Ambitionen in dem Sinne. Also mir macht es tierisch Spaß, das kann man sich wirklich überhaupt nicht vorstellen. Das ist so cool, diese Produktion. Und da denke ich ehrlich gesagt an nichts anderes, also da oder darüber hinaus. Also wir haben das ja jetzt, glaube ich, noch bis 2023, die dritte Liga und ja, wenn ich da noch dabei sein darf, mache ich das, solange ich das ja eben machen darf. Also da habe ich keinerlei andere Ambitionen. Es ist für mich wirklich ein ganz toller Ausgleich, sage ich mal, zu meinem Hauptjob, der eben vor allem im Büro stattfindet. Und das macht mir riesigen Spaß und das ist für mich genau das Richtige.
Das ist auch ein schönes Schlusswort. Wenn jetzt jemand sagt, und ich würde ihn verstehen, wenn jetzt jemand sagt, klasse Typ der Sönke, ich möchte ihm nicht nur auf Magenta Sport zuhören, sondern ihm auch auf Social Media folgen. Wo findet man dich da?
Ehrlich gesagt, eigentlich gar nicht. Also ich habe einen Twitter-Account, ich habe auch einen Instagram-Account. Ich glaube, man findet mich auch, wenn man meinen Nachnamen da eingibt. Aber das ist kein öffentlicher Account, also da wird es jetzt keine spannenden Postings oder so geben. Also kann mir jeder gerne folgen, nehme ich auch gerne an, aber bitte nicht enttäuscht sein, wenn ich dann nicht jedes Wochenende aus dem Stadion schreibe, ich kommentiere jetzt gleich hier Wiesbaden gegen Zwickau.
Ja, ich habe dich auch jetzt gerade kürzlich erst bei Twitter entdeckt, also weil ich vorher nicht gesucht hatte, aber da ist auch der letzte Post, glaube ich, jetzt irgendwie schon ein Jahr her oder so. Also da
ja,
bist du nicht so richtig.
Ich nutze das eher. Ich nutze das zur Recherche,
okay.
Aber nicht um Inhalte zu produzieren. Okay.
Gut, dann werden wir dich natürlich nicht in den Shownotes verlinken. Ja, Sönke, vielen Dank für die interessanten Einblicke und das angenehme Gespräch. Das hat Spaß gemacht.
Ja, wir haben gnadenlos überzogen, glaube ich, oder, Gunnar?
Ja, du hast zu lange erzählt. Also ich hätte wahrscheinlich zwischendurch irgendwie mal sagen können, irgendwie jetzt noch 5 und dann geben wir ab zur Werbung oder so.
Genau. Ja, wenn ihr mal ein LDS braucht, ne,
ja.
Dann sagt Bescheid. Genau.
Aber das ist ja das Schöne am Podcast, also zumindest wenn es jetzt nicht irgendwie in Wahrheit eine Radiosendung ist, die dann bloß noch als Podcast ausgestrahlt wird, sondern ein tatsächlicher Podcast, da ist die Länge ja egal. Die Leute können es ja hören, wann sie wollen. Ja.
Genau, wenn sie ein gescheites Medium haben, können sie pausieren oder
Genau, dann drücken sie auf die Stopptaste und
ziehen es halt sich komplett, tun sie es komplett rein, ja.
Dann hörst du es halt beim Autofahren, beim Bügeln, beim Einkaufen.
Ja, das ist jetzt im Prinzip 90 Minuten plus Halbzeit.
Ja, genau, haben jetzt noch eine Halbzeit, haben wir jetzt noch reingepackt.
Genau.
Also, Sönke, vielen Dank.
Ich höre dich. Ja, vielen Dank. Danke Gunnar, danke Micha, hat Spaß gemacht und macht weiter so. Ich höre auf jeden Fall immer mal wieder rein.
Ja, sehr gerne. Dann wünschen wir dir alles Gute und hoffentlich bis bald mal wieder in der Britta Arena.
Genau.
Ja, bis bald.
Ja, genau. Vielen Dank und viel Spaß beim Zocken.
Ja, genau. So, was machen wir denn hier als Abschlussmusik? Hier habe ich was. Also dann, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao.